Einen schönen guten Abend zusammen. Ich freue mich, dass der Saal wirklich ganz voll geworden ist. Das hätte ich ja gar nicht erwartet an so einem schönen Einkaufsabend im Lichterglanz der Friedrichstraße. Schön, dass Sie hierher den Weg gefunden haben. Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie viel Individualität bleibt uns noch, und zwar unter dem Gesichtspunkt der Genomforschung, der individualisierten Medizin. Das Ganze ist die Abschlussveranstaltung vom Wissenschaftsjahr 2011, Forschung für unsere Gesundheit. Sie haben da draußen wahrscheinlich die Aufsteller gesehen, und bei diesem Wissenschaftsjahr ging es um viele Aspekte, aber ein wichtiger war eben auch die Frage, inwieweit diese modernen Techniken wirklich etwas dazu beitragen können, dass wir Patienten etwas davon haben, und damit wollen wir uns heute auch beschäftigen. Diese Veranstaltung wird getragen sowohl von der Politik als auch von der Wissenschaft. Für die Politik, das ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Wissenschaft, das sind zwei große Organisationen. Einmal die Leopoldina, die Deutsche Akademie der Wissenschaften, und zum anderen die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften. Und jetzt werden zwei Vertreter von Politik und Wissenschaft das Wort ergreifen, und Sie begrüßen als erstes Professor Jörg Hacker. Er ist Präsident der Leopoldina und als langjähriger Leiter des Robert-Koch-Institutes hier in Berlin auch sehr vertraut mit den Genomforschungen. Und danach wird noch für das Bundesministerium für Bildung und Forschung Dr. Helge Braun das Wort ergreifen. Als Anästhesist liegt ihm auch dieses Thema nahe. Professor Hacker.
Sehr geehrter Herr Staatssekretär, liebe Frau Schmidt, Frau Rietschel, Herr Taupitz, Herr Gigerenzer, sehr verehrte Damen und Herren, seien Sie zunächst alle herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung. Wie viel Individualität bleibt uns noch? Der heutige Abend in der historischen Kassenhalle des Humboldt-Karrees ist Teil einer Veranstaltungsreihe Positionen der Forschung, die gemeinsam getragen wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF, der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften. Und ich möchte Sie begrüßen, auch im Namen von Professor Stock, meinem Kollegen, dem Präsidenten der Union, der heute Abend nicht hier sein kann, der aber herzliche Grüße ausrichten lässt. Die Veranstaltungsreihe bringt im Wissenschaftsjahr 2011 Forschung für unsere Gesundheit, kompetente und vielfältige Stimmen aus Wissenschaft und Gesellschaft zu einem durchaus kontroversen Austausch zusammen. Aktuelle, von vielen in Wissenschaft, Politik und Medien mit Elan und Sachkenntnis verfolgte Themen wie die individualisierte Medizin werden aufgegriffen und intensiv diskutiert. Und das ist auch gut so. Das Besondere an dieser Veranstaltungsreihe ist auch, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes kontroverse wissenschaftliche Themen aufgreift, also Themen, die es wert sind, von vielen hinterfragt und angefragt zu werden. In diesem konkreten Fall, was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn wir einerseits die individuellen Unterschiede zwischen Menschen immer besser beschreiben können, wir diese Informationen andererseits mit immer mehr Menschen teilen müssen, um Krankheiten besser und gezielter zu vermeiden, zu diagnostizieren oder zu heilen? Wird die Vision einer individualisierten Medizin zur Realität werden, wenn wir den Kern unserer Individualität zumindest ein Stück weit aufgeben? Eine interessante Frage. Wir werden heute sicherlich darüber diskutieren. Diese Veranstaltung wird gemeinsam, wir haben es gehört, vom BMBF und von den Unionsakademien und der Leopoldina getragen. Und Wissenschaftsakademien waren in ihrer langen Tradition immer Orte, an denen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerade zu kontroversen Themen austauschen konnten. Akademien bieten angesichts der Fülle von brisanten Themen auch immer ein gutes Forum, um die Konsequenzen wissenschaftlicher Erkenntnisse und den Umgang mit ihnen auszuleuchten. Nicht nur unter Wissenschaftler, sondern auch und vor allem im Austausch mit und als Teil der Gesellschaft. Eine kritische Selbstreflexion der Wissenschaft spiegelt sich gerade in den Themen der Gesundheitsforschung und der Lebenswissenschaften, denen sich die Leopoldina und die Union zusammen mit ACATEC, der Akademie für Technikwissenschaften, immer wieder angenommen haben. Bereits vor einem Jahr haben wir eine Stellungnahme zum Thema prädiktive genetische Diagnostik als Instrument der Krankheitsprävention veröffentlicht. Auch hierzu haben wir eine Reihe von öffentlichen Veranstaltungen durchgeführt. In diesem Jahr haben sich die Akademien zu einer begrenzten Zulassung einer Präimplantationsdiagnostik geäußert. Und aktuell arbeiten interdisziplinäre Akademie-Arbeitsgruppen momentan zu den Themen personalisierte Medizin, Public Health und Palliativmedizin. Alles dies sind Projekte, die Fragen aufwerfen, welche über die medizinische Forschung im eigenen Land hinausgehen und nicht nur die Wissenschaft allein betreffen. Wir möchten Sie also herzlich einladen, sich an der Diskussion heute Abend und auch darüber hinaus zu beteiligen. Ich wünsche Ihnen allen einen angeregten Abend und darf nun das Wort an Sie, Herr Staatssekretär, übergeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, sehr geehrter Herr Professor Hacker, liebe Referentinnen und Referenten, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie heute Abend sozusagen zur Schlussveranstaltung unseres Wissenschaftsjahrs so zahlreich gekommen sind, denn ich glaube, das hat dieses Wissenschaftsjahr verdient. Es hat eine der relevantesten Fragen unserer Gesellschaft aufgeworfen. Welche Gesundheit wollen wir eigentlich? Und viele in der Gesellschaft gehen ja immer auf die Politik zu und wünschen sich, dass Politik die Gesellschaft verändern möge. Doch häufig verändert sich die Gesellschaft aus eigenem inneren Antrieb heraus und sie verändert sich noch viel stärker, getrieben durch die Möglichkeiten, die die Medizin der Gesellschaft eröffnet. Wenn Sie nur dran denken, wie die Medizin schleichend, ohne dass es jemals irgendwer beschlossen hat, dazu geführt hat, dass die Lebenserwartung in diesem Jahrhundert um 25 Jahre gestiegen ist. Wenn Sie daran denken, wie der Pillenknick einschneidend auch die Struktur unserer Gesellschaft verändert hat, dann sehen Sie, dass Medizin in der Lage ist, mit ihren Auswirkungen Grundlegendes in einer Gesellschaft zu verändern. Und deshalb ist es bis zum heutigen Tage auch sehr gut und sehr schön, und das haben wir auch in diesem Wissenschaftsjahr gespürt, dass die Menschen der Gesundheitsforschung gegenüber positiv eingestellt sind, dass sie damit große Hoffnungen auf eine gute Zukunft, auf eine Lösung unserer Zivilisationsprobleme haben und dass sie möchten, dass die Gesundheitsforschung in den nächsten Jahren sogar noch intensiviert wird. Aber umso wichtiger ist es auch, und das sehen wir an vielen großen Projekten und gesellschaftlichen Veränderungen, dass die Bevölkerung erwartet, dass sie mitgenommen wird. Dass während es vielleicht vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch möglich gewesen wäre, auch solche Veränderungen, die die Wissenschaft herbeiführt, sozusagen in der Wissenschaft selbst zu diskutieren und weniger mit der Gesellschaft, so schließt sich das, glaube ich, heute komplett aus. Jede große gesellschaftliche Veränderung, jeder Weg muss zwischen Wissenschaft und Gesellschaft mit und ohne die Politik diskutiert werden. Das Wissenschaftsjahr für der Gesundheit hat genau dafür den Boden geboten. Wir haben die unterschiedlichsten Fragen von der Verständnisfrage über die großen ethischen Fragen der Medizin diskutiert. Und ich glaube heute, das ist nicht nur ein Schlusspunkt, sondern auch ein kleines bisschen ein Höhepunkt. Denn in diesen Tagen starten wir mit der Bekanntmachung der Förderinitiative für die individualisierte Medizin, die eben gerade genau die positive Hoffnung vermittelt, dass die Forschung in Zukunft in der Lage ist, unsere individuelle Behandlung dadurch zu verbessern, dass sie auf die Voraussetzungen körperlicher, genetischer Art, die jeder Einzelne von uns in sich trägt, noch genauer und dezidierter eingehen, als das in der Medizin bisher der Fall war. Also quasi das, was bisher Ihr Arzt dadurch getan hat, dass er sich sie angeguckt hat und die alte historische Lehre der Medizin, sozusagen die Säftelehre, auch versucht hat, so ein bisschen aus ihrer körperlichen Konstitution herauszulesen, was für eine Art von Patient sie denn wohl sind, das zu überführen ins Zeitalter der Genetik und ihnen individualisierte Therapieansätze anzubieten mit optimaler Wirksamkeit und damit einem optimalen Erfolg für jeden Einzelnen. Doch ich glaube, jeder spürt, dass das Ganze auch eine mögliche Kehrseite hat. Und ich habe das mir heute nochmal angeschaut. Im Jahr 1907 wurde die Zeitschrift Biometrica gegründet und Pearson und andere haben seitdem auch die gaußsche Normalverteilungskurve in die medizinische Wissenschaft eingeführt. Das heißt, viele Merkmalsausprägungen, die wir haben, ob es die Frage ist, wie groß wir sind, wie schlau wir sind, werden quasi im Wesen einer Wahrscheinlichkeitsverteilung angenommen. Es gibt einen Mittelwert, es gibt eine Standardabweichung und dann gibt es eben auch welche, die deutlich drüber und die deutlich drunter liegen. Und die Frage, ob der deutlich drüber oder deutlich drunter liegt, nun außergewöhnlich ist oder ob er krank ist, ist in manchen Fällen leicht, in anderen Fällen schwer und wahrscheinlich in den dritten Fällen gar nicht zu beurteilen. Und insofern ist die Frage, wenn wir den Menschen mit statistischen Methoden betrachten, und das wird die Empirie immer tun, und viele der Erfolge, zum Beispiel des längeren Lebens, sind ja eng mit der empirischen Forschung in der Medizin verbunden, so führt sie doch gleichzeitig dazu, dass es so die implizite Annahme eines Normalmenschen, eines Durchschnittsmenschen gibt. Und was die Abweichung bedeutet, ist dann Teil der Interpretation und wirft viele ethische Fragen auf. Astrid Lindgren hat dem Michel von Lindeberger so schön geschrieben, als der kleine Michel dann zu seinem Vater sagte, nach dem Motto, ich kann nichts dafür, dass ich so viele Streiche mache, du hast mich so erzogen. Und vielleicht ist das auf die moderne Zeit übersetzt auch die Aussage, ich kann nichts dafür, dass ich so bin, wie ich bin, weil ich habe das Gen XYZ. Und sozusagen auch die Frage, die wir ja in dem Bereich der Gendiagnostik diskutieren, welche genetische Disposition sozusagen ist relevant? Ist relevant für die Frage, welche Vorsorge ich mache, welche Risiken ich habe, welche Therapie ich anstrebe und welche genetischen Defekte sind auch dafür relevant? Und so weit und so schwerwiegend ist, glaube ich, das Thema zu fragen, wer in welchen Fällen ist eine Abtreibung eigentlich indiziert und medizinisch gerechtfertigt und wann ist sie es nicht. Und so glaube ich, dass bei aller Schwere des Themas wir sehen, dass die medizinische Forschung die Chance bietet, dass wir die Zivilisationskrankheiten, die immer mehr zunehmen, im Alter die Demenz durch Überernährung, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Stoffwechselerkrankungen, durch die globale Mobilität, die Infektionskrankheiten. In all diesen Bereichen hoffen die Menschen auf die moderne Medizin und sie können Hoffnung haben, weil die Methoden der Genetik in den letzten Jahren und jetzt sozusagen im zweiten Schritt die Methoden der Proteinmedizin uns Hilfestellung geben, viele, viele der anstehenden Fragen zu lösen. Dass wir sie aber lösen, im Einklang mit der Gesellschaft, zwischen der Wissenschaft auf der einen Seite, der Politik auf der anderen und den Patientinnen und Patienten, den Beitragszahlern in unsere Krankenversicherungssysteme, dafür wird es immer einen ausgeprägten Dialog bedürfen. Dass Sie heute alle gekommen sind, zeigt sehr deutlich, dass Sie genau an diesem Dialog interessiert sind. Und deshalb freue ich mich auf eine Veranstaltung, wo wir über Chancen und Risiken sprechen, um das zu tun, was Aufgabe von Politik ist, den Nutzen zu mehren und den Schaden abzuwenden. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Vielen Dank für diese freundliche Begrüßung. Ich möchte jetzt die Teilnehmer des Podiums zu mir nach oben bitten. Und während Sie hier hochkommen, werde ich noch kurz sagen, wer ich bin. Mein Name ist Volkert Wildermuth. Ich bin ein Wissenschaftsjournalist und habe schon häufig mit diesem Thema zu tun gehabt. Unter anderem habe ich auch einmal für eine Recherche mein Blut in die USA geschickt und einen frühen Gentest machen lassen. Das war das Ergebnis, ein ganzes Buch. Vorne drin steht, wir freuen uns, Sie jemanden ganz besonderen vorstellen zu dürfen, sich selbst. Also das ist das Versprechen der Genommedizin. Sie wollen mir mehr erzählen über mich, als ich bisher weiß. Die haben letztlich nur 12 Stellen auf meinem Erbgut angeschaut. Und die wichtigste Erkenntnis ist, ich darf nicht so viel Kaffee trinken. Eine Sache, die ich leider nur ungern bisher übernommen habe. Die anderen Sachen waren mehr Sport treiben, viel Gemüse essen. Daraus kann man 2 Dinge lernen. Erstens, viele der Geninformationen, die man im Moment abfragen kann auf der DNA-Ebene, haben noch wenig wirklich praktische Relevanz. Da werden Sie mir vielleicht widersprechen. Und der zweite Sache ist, die Genommedizin und damit die individualisierte Medizin, die ist längst da. Jeder, der will, kann so einen Test bestellen. Das ist also nichts Außergewöhnliches. Jetzt möchte ich diese Fragen diskutieren mit einem kompetenten Panel. Neben mir sitzt Professor Marcella Ritschel. Sie ist wissenschaftliche Direktorin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim und ist dort zuständig für eine Abteilung, die nennt sich genetische Epidemiologie in der Psychiatrie. Das heißt, es geht um Krankheiten wie Depression, wie Schizophrenie, wie die manisch-depressive Störung. Und sie versucht mit großen Patientengruppen herauszufinden, wo da genetische Ursachen liegen können. Das hat zum Teil ganz praktische Anwendungen, wenn es zum Beispiel darum geht, warum spricht der eine auf dieses Medikament an und der andere hat davon nur Nebenwirkungen. Es geht vor allem aber auch um Grundlagenforschung, um herauszufinden, wie man dann vielleicht Medikamente entwickeln kann, um diesen Menschen zu helfen. Wie relevant das ist und wie das auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, zeigt sich, dass in der Presse eines der Gene, das sie beschrieben hat, dann auch als Gen für den Verfolgungswahn tituliert worden ist. Ich glaube, damit sind Sie wahrscheinlich nicht ganz so glücklich. Sie wird bei uns die praktische Seite vertreten. Neben ihr sitzt Professor Gerd Gigerenzer. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hier in Berlin und am Hardy-Zentrum für Risikokompetenz. Er ist Psychologe und beschäftigt sich im Grunde sein ganzes Leben, sein ganzes Forscherleben mit der Frage, wie wir Entscheidungen treffen. Und die wichtigste Erkenntnis ist, dass es eben nur ganz selten so ist, dass wir rational nachdenken, überlegen, alles durcharbeiten, sondern dass die meisten Menschen sich aus dem Bauch heraus entscheiden, nach Daumenregeln entscheiden. Und das Verdienst von Professor Gigerenzer ist es, uns gesagt zu haben, das funktioniert wirklich gut. In den allermeisten Fällen kommen wir damit klar und wir müssen gar nicht so intensiv nachdenken. Bei der Medizin ist das ein bisschen anders. Da kommt es eben doch aufs Detail drauf an und Professor Gigerenzer hat auch Wege gefunden, diese komplizierten Entscheidungen, die Mathematik, die dahinter steht, sich einfach zu erklären. Und das ist eine große Hilfe für Patienten und nebenbei gesagt natürlich auch für Wissenschaftsjournalisten. Er hat in mehreren Büchern dieses Thema dann auch der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt gemacht. Schließlich ist Professor Jochen Taupitz bei mir. Er hat ein Institut, das muss man ablesen, Institut für deutsches, europäisches und internationales Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik der Universitäten Heidelberg und Mannheim. Da ist er Direktor. Das habe ich nicht geschafft, auswendig zu lernen. Außerdem ist Jochen Taupitz schon lange Mitglied erst des nationalen und jetzt des deutschen Ethikrats. Und als Jurist ist er dort dafür zuständig in den ganzen Debatten um embryonale Stammzellen, um Gentests, um Biobanken, dafür zu sorgen, dass die ganzen moralischen Überlegungen, die vielleicht am Anfang etwas abgehoben wirken, am Ende doch in konkrete rechtliche Formulierungen fußen. Das sorgt dafür, dass es am Ende umsetzbar ist, dass es dann auch etwas Handhabbares ist. Für Journalisten ist dann die Übersetzungsaufgabe manchmal etwas schwierig, wenn die Juristen das Wort ergreifen. Er wird uns jetzt in den Abend einführen mit einem kleinen Vortrag. Und zwar geht es um das Thema Zufallsbefunde in der genetischen Forschung. Verbieten, verschweigen, vernichten. Professor Taupitz.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wildermuth, für Ihre freundlichen einführenden Worte und Herr Präsident, Herr Staatssekretär, meine Damen und Herren. Wenn wir die Stichworte Individualität des Menschen und Gendiagnostik zusammenbringen, dann stellt man zunächst zwei ganz gegenläufige Tendenzen fest. Auf der einen Seite haben wir von Herrn Staatssekretär schon gehört, dass die genetische Ausstattung des Einzelnen die Wirksamkeit und die Nebenwirkungen von Therapien beeinflusst. Und deswegen ist ja das große Schlagwort in der Medizin heute die individualisierte Medizin oder die personalisierte Medizin, in dem Arzneimittel ganz individuell, abhängig von der genetischen Konstitution des einzelnen Patienten, auf ihn zugeschnitten dosiert werden bzw. überhaupt ausgewählt werden. Das führt natürlich zu einem steigenden Bedarf an genetischen Informationen über den einzelnen Patienten zu seinem Nutzen. Also Individualität in der medizinischen Behandlung, heute auch bezogen auf die genetische Ausstattung des Einzelnen. Aber genetische Untersuchungen erzeugen zugleich Wissen über die genetische Disposition von Verwandten. Das heißt, die Individualität der einzelnen Person ist gewissermaßen eingebettet in die genetische Gemeinschaft der Familie. Und damit sind wir bei der Individualität der anderen Familienmitglieder, die gleichermaßen von der Untersuchung des zunächst der untersuchten Person betroffen ist. Das ist die erste gegenläufige Tendenz, die wir in der Genetik, in der genetischen Diagnostik ausmachen können, bezogen auf die Individualität des Menschen. Hinzu kommt, dass Chip-Technologien oder sogenannte Hochdurchsatz-Sequenzierungsverfahren in der Zukunft verstärkt zur Verfügung stehen werden und damit eine Fülle von genetischen Informationen über den einzelnen Menschen erzeugt werden kann. Und die Kosten dieser Sequenzierung werden erheblich sinken. Es wird demnächst möglich sein, mit ganz geringen Kosten oder jedenfalls verhältnismäßig geringen Kosten das gesamte Genom eines Menschen zu sequenzieren. Man spricht insofern vom 1.000-Dollar-Genom. Also für 1.000 Dollar kann man das gesamte Genom eines Menschen mit allen Variationen, mit allem, was da an Defekten, an Variationen vorhanden ist, herausfinden. Und das bedeutet eine radikale Abkehr von der klassischen, auf eine bestimmte Fragestellung oder wenige bestimmte Fragestellungen gerichteten Gendiagnostik. Früher hat man, und bei Herrn Wildermuth waren es 12 Gensequenzen, die man untersucht hat, früher hat man nach bestimmten Gendefekten gesucht. In Zukunft, wenn man das gesamte Genom eines Menschen vor sich liegen hat, ja, da wird natürlich eine Fülle an Informationen erzeugt und es wird die bange Frage gestellt, ob wir auf dem Weg zum gläsernen Menschen sind. Das Gendiagnostik von 2009 liefert insofern einen bestimmten Rahmen und ich werde Ihnen ganz kurz diesen Rahmen schildern. Das Gendiagnostikgesetz sagt nämlich, dass das Ergebnis einer genetischen Untersuchung nur der betroffenen Person, also nicht anderen Personen, sondern nur der betroffenen Person, die sich hat testen lassen, nur mit ihrer Einwilligung, also insbesondere nicht gegen ihren Willen, und nur durch die verantwortliche ärztliche Person, also nur durch eine fachkundige Person, mitgeteilt werden darf. Also es darf nur der untersuchten Person, es darf nur mit ihrer Einwilligung und nur durch eine fachkundige Person der untersuchten Person mitgeteilt werden, was über sie an genetischen Dispositionen herausgefunden wurde. Das heißt, das genetische Wissen unterliegt der Verfügungsgewalt der betroffenen Person. Sie entscheidet, wer etwas über sie wissen darf, und sie entscheidet auch, ob sie selbst etwas über sich wissen will. Keine Weitergabe, insbesondere zum Beispiel an Arbeitgeber oder Versicherungen. Das heißt, um zu unserem Thema zurückzukommen, die Individualität der betroffenen Person wird gewahrt. Die betroffene Person kann auch den Umfang der genetischen Untersuchung beschränken und soll sie auch nach dem Willen des Gesetzgebers beschränken, denn der Gesetzgeber verlangt als Voraussetzung für die Einwilligung in die genetische Untersuchung eine Aufklärung unter anderem über Zweck, Art, Umfang und Aussagekraft der genetischen Untersuchung sowie die Bedeutung der zu untersuchenden genetischen Eigenschaften für eine Erkrankung oder gesundheitliche Störung. Und es soll zusätzlich eine genetische Beratung stattfinden, das heißt eine, wie es im Gesetz ausdrücklich heißt, eine eingehende Erörterung der möglichen medizinischen, psychischen und sozialen Fragen im Zusammenhang mit einer Vornahme oder Nichtvornahme der genetischen Untersuchung und ihren vorliegenden oder möglichen Untersuchungsergebnissen. So, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, was von Seiten des Gendiagnostikgesetzes an Aufklärung, an Beratung erforderlich ist, dann fragt man sich, wie soll das eigentlich bei dem 1.000-Dollar-Genom funktionieren? Wenn man Tausende, zigtausende von genetischen Variationen der entsprechenden Person herausfinden kann, wie soll der Arzt im Vorhinein aufklären, was da alles herauskommen kann? Und wie soll er dann über diese verschiedenen Variationen auch noch so beraten, dass die betreffende Person angemessen mit den Informationen umgehen kann, daraus Konsequenzen ziehen kann, etwas für ihren Lebenswandel und so weiter an Konsequenzen daraus ziehen kann? Heißt das also, dass das Gendiagnostikgesetz ein solches 1.000-Dollar-Genom verbietet, dass es also untersagt ist, überhaupt in dieser großen Bandbreite eine genetische Untersuchung vorzunehmen, weil man eben gerade nicht über alle Konsequenzen aufklären kann? Ich meine, nein, das Gendiagnostikgesetz verbietet eine solche umfassende genetische Diagnostik nicht, denn die betroffene Person kann auf Aufklärung und Beratung schriftlich verzichten. Das steht zum Teil im Gesetz selbst drin, das steht im Übrigen aber in der Gesetzesbegründung. Also wenn die betroffene Person ins Blaue hinein eine genetische Untersuchung an sich vornehmen lassen will, dann ist das erlaubt. Wenn also in Zukunft in rechtmäßiger Weise eine Fülle von genetischen Informationen erzeugt wird, dann stellt sich natürlich die Frage, wie mit dieser Fülle an genetischen Informationen umgegangen wird. Und wie geht man insbesondere mit sogenannten Zufallsbefunden um, mit zufälligen Ergebnissen, mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat? Da ist jemand kerngesund und in seiner Familie ist auch nie eine Erbkrankheit erkennbar aufgetreten. Und jetzt stellt sich plötzlich heraus, er hat ein Gen, das ihn mit 40, mit 45, mit 50 Jahren zu einem Krüppel werden lässt. Wie geht man mit solchen Zufallsbefunden oder mit solcher Überschussinformation, die man, wie gesagt, gar nicht erwartet hat, um? Das Gendiagnostikgesetz enthält insofern keine Lösung für dieses Problem. In der Stellungnahme, die Präsident Hacker seitens der Leopoldina, der Acatec und der BBAW schon angesprochen hat aus dem Jahre 2010, wird ausgeführt, dass das Problem des Umgangs mit genetischen Überschussinformationen mit der betroffenen Person in angemessener Weise besprochen werden muss. Es muss nämlich nach dieser Stellungnahme mit der betroffenen Person gemeinsam entschieden werden, welche Informationen unmittelbar gezielt genutzt werden, welche vernichtet werden oder welche vorerst ungenutzt gespeichert werden, um dann später gegebenenfalls darauf zurückgreifen zu können, wenn es denn für die betroffene Person relevant wird, wenn sie es denn jetzt wissen möchte, nachdem sie vorher gesagt hat, nein, jetzt noch lieber nicht. Aber auch das ist ein guter Rat, aber da stellt sich natürlich die Frage, wie geht man praktisch damit um? Was kann man denn mit der betroffenen Person im Vorhinein vereinbaren, was ihr alles gesagt werden soll? Ungelöst bleibt nämlich das Problem, welche echten Zufallsbefunde, also überraschende Befunde, mit denen man gar nicht gerechnet hat, welche von diesen echten Zufallsbefunden der betroffenen Person mitgeteilt werden dürfen, sofern die Person nicht gesagt hat, erzählen Sie mir alles über mich. Das kann man natürlich tun als Betroffener, aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute sagen, also dieses Buch des Lebens, das möchte ich nicht vollständig aufgeschlagen wissen, das soll mir nicht alles mitgeteilt werden. Das gilt insbesondere auch für Zufallsbefunde in der Forschung, die vom Gendiagnostikgesetz gar nicht erfasst ist. Die Forschung hat man aus guten Gründen aus diesem Gesetz herausgelassen. Man hat den ganzen bürokratischen Aufwand, so sage ich mal, nicht der Forschung übergestülpt. Aber auch hier stellt sich das Problem, was ist denn, wenn sich überraschenderweise herausstellt, dass hier eine Information über eine vermeidbare oder behandelbare Erkrankung entsteht? Sagt man das der Person, auch wenn die Person vorher gesagt hat, ich möchte nichts wissen, außer dem Ergebnis, wonach wir konkret gesucht haben? Muss man ihr die Informationen über vermeidbare oder behandelbare Krankheiten aufdrängen? Oder gilt das zumindest für absehbar tödliche Erkrankungen? Was ist, wenn diese tödliche Erkrankung erst in 20 oder 30 Jahren vermutlich auftreten wird? Sagt man ihr das heute schon mit der Konsequenz, dass sie 20, 30 Jahre lang in Sorge lebt? Es wird etwas kommen und tagtäglich hört sie in sich hinein, ob es schon soweit ist. Oder sagt man es ihr lieber nicht, weil es sowieso nicht vermeidbar ist, weil es sich nicht um eine behandelbare genetische Erkrankung handelt? Wie ist es mit Informationen, die eventuell für die Nachkommen relevant sind? Also Eltern, die über ihre Kinder vielleicht etwas wissen wollen, aber vielleicht auch gar nichts über die Kinder wissen wollen. Oder sagen wir als Gesellschaft, sie dürfen über ihre Kinder nichts erfahren, wenn es sowieso nicht vermeidbar ist? Wie ist es mit der Relevanz von solchen Informationen für Angehörige? Ich habe ja eingangs gesagt, dass genetisches Wissen oft auch Informationen über die genetisch Verwandten erzeugt. Sagt man den Verwandten jetzt, was mit ihnen los ist, auch wenn sie das vielleicht gar nicht wissen wollen? Das Gendiagnostikgesetz sagt zu diesem letzten Punkt etwas, indem es den Arzt völlig aus der Verantwortung entlässt und die Verantwortung dem Untersuchten, der untersuchten Person zuschiebt. Sie soll nämlich, soweit es sich um eine vermeidbare oder behandelbare Erkrankung des Verwandten handelt, insoweit soll die untersuchte Person an die verwandte Person eine Empfehlung aussprechen, eine genetische Beratung in Anspruch zu nehmen. Aber wie ist das dann in der Familie? Kann ich wirklich einschätzen, ob meine Großmutter das wissen möchte, was ich über mich erfahren habe und was vielleicht auch für sie von Bedeutung ist? Was ist, wenn der Vater etwas erfährt, was vielleicht für sein Kind, für seinen erwachsenen Sohn von Bedeutung ist? Da muss er ihn doch erstmal fragen, was damit ist. Aber wenn er ihn fragt, dann weiß der schon, was Sache ist oder ist jedenfalls schon mal misstrauisch. Also ein ungelöstes Problem. Darüber werden wir vielleicht auch gleich noch diskutieren. Noch eine Frage, wie lange werden eigentlich diese genetischen Informationen aufbewahrt, die ja in Zukunft in so großer Zahl erzeugt werden? Das Gendiagnostikgesetz sagt, sie müssen 10 Jahre aufbewahrt werden. Und nach Ablauf dieser 10 Jahre sollen sie vernichtet werden.
zwingend vernichtet werden. Es sei denn, dass durch die Vernichtung schutzwürdige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt würden oder wenn die betroffene Person eine längere Aufbewahrung schriftlich verlangt. Ja, was heißt denn das in der Praxis? Schutzwürdige Interessen der betroffenen Person können vor Ablauf der 10-Jahres-Frist oft überhaupt nicht beurteilt werden. Nicht selten zeigt sich das Interesse an dem Befund erst später. Und außerdem, wie soll das praktisch aussehen? Soll der Arzt jetzt regelmäßig die Patientenakten durchwühlen und fragen, läuft da demnächst die 10-Jahres-Frist ab? Und bestehen wohl schutzwürdige Interessen der betroffenen Person, dass ich die Daten über die 10-Jahres-Frist hinaus doch aufbewahre? Wenn er gar keine Informationen mehr über diese untersuchte Person, über seinen Patienten hat, woher soll er denn die Interessen der untersuchten Person herausfinden können? Ich glaube, der einzige Ausweg besteht darin, dass der Arzt pauschal und routinemäßig den betroffenen Personen anrät, eine längere Aufbewahrung schriftlich zu verlangen. Wir alle sollen also von unseren Ärzten aufgefordert werden, zu verlangen, dass er die Informationen länger aufbewahrt, damit sie gegebenenfalls für uns oder für unsere Nachkommen zur Verfügung stehen. Das widerspricht sicherlich dem Geist des Gesetzes, ist aber zweifellos legal. Bleibt natürlich das Problem, dass eine Fülle von Informationen in den Akten schlummert und sich die Frage stellt, für welche Zwecke dürfen sie genutzt werden. Mein kurzes Fazit ist, dass wir ein hohes Nutzenpotenzial der genetischen Informationen haben und dieses Potenzial in Zukunft weiter nutzen müssen, dass damit aber auch ein gewisses Schadenspotenzial, insbesondere durch Verunsicherung der Menschen, die etwas über sich erfahren oder jedenfalls eine Befürchtung haben, also auch ein gewisses Schadenspotenzial haben. Wir werden wachsende Anforderungen an die Eigenverantwortung der untersuchten Person feststellen, eine größere Verantwortung des Arztes und eine größere Verantwortung der Gesellschaft. Diese drei, wenn man so will, Personen, Institutionen tragen in Zukunft eine größere Verantwortung. Was die Eigenverantwortung der untersuchten Person angeht, da stellt sich die Frage, was muss getan werden, damit die Menschen mit dieser Eigenverantwortung auch umgehen können? Wie versetzen wir die Menschen in die Lage, dass sie die Informationen, die sie bekommen, auch verarbeiten können, dass sie für sich selbst zutreffende Schlüsse daraus ziehen können, Entscheidungen aufgrund dieser Informationen treffen können? Wie stellt die Ärzteschaft sicher, dass es genügend qualifizierte Ärzte mit ausreichender Zeit zur Aufklärung und Beratung der Patienten gibt? Das lässt sich ja nicht zwischen Tür und Angel machen. Das kostet Zeit und Zeit ist Geld auch in der Ärzteschaft. Und wie ist es mit der Verantwortung der Gesellschaft? Brauchen wir mehr Verbote? Ich glaube, nein. Wir sollten uns insbesondere davor hüten, die genetischen Untersuchungen so in eine Ecke zu stellen, als wenn dadurch völlig neue Probleme in unserer Gesellschaft auftauchen. Wir leben heute in einer Informationsgesellschaft. Und viele Informationen, die aus genetischen Untersuchungen gewonnen werden können, die können auch auf klassische Weise durch Untersuchung des Blutes, des Urins, durch Anschauen der Person erzeugt werden. Es geht um Gesundheitsinformationen, die angemessen verarbeitet werden müssen. Und die genetischen Informationen stellen weithin gar nicht so etwas Besonderes dar. Deswegen spreche ich mich gegen einen sogenannten genetischen Exzeptionalismus aus, der also so tut, als wenn genetische Informationen etwas ganz Furchtbares, ganz Schreckliches, etwas zu Reglementierendes sind und völlig abgehoben von sonstigen Regelungen, die wir in unserer Gesellschaft im Medizinrecht, im Arztrecht haben. Wenn wir zu weiteren pauschalen Verboten kämen, dann wäre das aus meiner Sicht eine unerträgliche pauschale Bevormundung auf einem Gebiet, auf dem mündige Bürger in die Lage versetzt werden müssen, mit den Informationen angemessen umzugehen. Da bedarf es einer gesellschaftlichen Aufklärung, da bedarf es der individuellen Aufklärung und Beratung durch die Humangenetiker, durch andere informierte Ärzte. Da muss die Ärzteschaft, ich sage es noch einmal, dafür sorgen, dass auch genügend qualifizierte Ärzte vorhanden sind. Aber wir brauchen allenfalls auf Teilgebieten, wir werden nachher zu einem kleinen Gebiet noch kommen, allenfalls auf Teilgebieten zusätzliche Regelungen über das hinaus, was wir in Deutschland bereits haben. So viel von mir, meine Damen und Herren, und jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Professor Taubitz. Da sind jetzt schon viele Fragen angerissen worden, gerade mit der Überschussinformation. Selbst James Watson, Mitentdecker der DNA-Struktur, einer der ersten, der sein Genom hat sequenzieren lassen, er hat auch gesagt, also den Status seines ApoE-Gens, das ein bisschen was mit der Alzheimer-Krankheit zusammen hat, den möchte er nicht wissen. Also da hat auch selbst dieser strenge Befürworter der Genanalyse zurückgezuckt. Jetzt habe ich noch vergessen, eine technische Sache zu erwähnen. Sie haben sich vielleicht gewundert, dass hier ein Stuhl weniger ist, als auf der Ankündigung eigentlich gestanden hat. Frank Schirmacher wollte kommen, der Herausgeber der FAZ. Er ist leider erkrankt und konnte deshalb aus Frankfurt nicht kommen. Deshalb sind wir heute nur zu dritt. Ja, es wird immer gesagt, die Genomforschung, die würde sozusagen den Wesenskern des Menschen betreffen, seine Individualität. Erstmal ist das ja nur eine ganz lange Sequenz, Abfolge von Cs und Gs und As und Ts. Und also ich persönlich habe da wenig, was mich damit verbindet. Ich wollte jetzt mal meine drei Mitdiskutanten hier auf dem Podium fragen, glauben Sie denn, wenn Sie Ihre Genomsequenz vor sich liegen hätten, dass Sie da etwas Relevantes über Ihre Persönlichkeit, Ihre Identität erfahren würden, Professor Ritsche?
Ja, wahrscheinlich schon. Das ist natürlich zuerst mal die Frage, was ist Individualität? Wie empfindet man sich? Und Individualität ist für mich eigentlich die Fülle an Eigenschaften, die eine Person charakterisiert, wobei die sowohl durch das Genetische, hauptsächlich durch die genetische Konstitution bedingt ist, als auch durch die Erlebnisse, durch die Umwelteinflüsse, denen man ausgesetzt ist, wobei die genetische Disposition natürlich wieder die Art und Weise, wie man Dinge erlebt und verarbeitet und teilweise auch, welche Dinge einem passieren, sehr stark mitprägen. Es ist natürlich so, wenn Sie sagen, wie viel Individualität bleibt noch, suggerieren Sie in dem Moment, wo ich mehr über die Ursachen meiner Individualität weiß, dass sie dann plötzlich weniger wird. Und dem würde ich natürlich widersprechen. Denn es, gerade in unserer Kultur, wir wollen ja aufdecken und verstehen, den Dingen auf den Grund gehen. Und wenn wir sie jetzt verstehen, warum sollen sie dann verschwinden? Eigentlich bewahren wir sie dann mehr. Und natürlich ist es so, wenn ich jetzt plötzlich Aspekte in mir entdecken würde, von denen ich vorher noch nichts wusste, das hat natürlich immer einen Einfluss auf mein Selbstbildnis. So wie ich vielleicht mit Herrn Taubitz schon diskutiert hat und mir scharf widersprochen hat, das hat auch einen Einfluss auf mich gehabt und hat jetzt nicht ganz meine Individualität total verändert, aber doch modifiziert. Und insofern denke ich, wenn ich jetzt das, was dem, von dem ich annehme, dass es ich bin, mein Individuum, wenn ich das erfahre, dass es anders ist, als ich vorher angenommen hatte, kann es modifizierend wirken, wird aber nicht gleich mein ganzes Ich oder meine Individualität über den Haufen werfen.
Professor Gigerenzer, könnten Sie dem Genom etwas abgewinnen als Spiegel Ihrer eigenen Identität?
Also in der heutigen Forschungslage, da würde ich lieber nachschauen, ob die Person raucht, ja, wie breit sie ist, was sie isst und so weiter. Und davon könnte man wahrscheinlich mehr ablesen für die meisten Krankheitsbilder. Und das ist meine Antwort darauf. Ich bin ja Direktor an einem Institut für Bildungsforschung. Und was ich dazu sagen möchte, zu dem schönen Vortrag, ist, dass man eine Sache außer Acht lässt. Nämlich, ein Gendiagnostikgesetz setzt ja voraus, dass die Ärzte wissen um die Wahrscheinlichkeiten. Und die geht es hier. Das ist aber nicht der Fall. Also ich habe ungefähr 1000 Ärzte trainiert und die meisten Ärzte verstehen ja die Tests gar nicht. Und geschweige denn diese neuen Tests, schon die alten nicht. Und hier ist ein massives Bildungsproblem da. Hier sitzen Vertreter vom Ministerium für Bildung und Wissenschaft. Es nimmt sich in unserem Land fast niemand daran an, dass die Gesundheit ist ein Bildungsproblem und nicht ein Problem neue Medikamente, neue Technologien oder neue genetische Analysen. Das ist auch wichtig. Aber wenn wir heute eine Situation haben, wo die meisten Ärzte die Tests nicht verstehen, nicht weil Ärzte nun irgendwie Schwierigkeiten mit Denken haben, sondern weil die medizinische Ausbildung versagt und die Patienten das auch nicht verstehen. Wir leben im Moment nicht in einer Bildungsrepublik, wenn es auf Gesundheit geht, sondern wir verstehen fast nichts. Ich kann Ihnen Beispiele geben. Also, wollen Sie eins?
Eins.
Okay. Also sagen wir mal, Sie sind 40 Jahre alt und Sie sind schwanger. Und jetzt machen Sie Pränataldiagnose, Sie fürchten sich vor Down-Syndrom. Nun, was wir wissen, dass die Chance, dass eine Frau in diesem Alter ein Kind mit Down-Syndrom hat, ist ungefähr 1 in 100. Und wir wissen, dass der erste Trimestertest etwa 90% der Down-Syndrome richtig entdeckt, aber zugleich zu 5% falschen Alarmen führt. Okay, das wissen Sie. Jetzt testen Sie positiv in dem ersten Trimestertest und fragen Sie Ihren Arzt, was bedeutet denn das? Habe ich jetzt nur ein Kind mit Down-Syndrom oder wie wahrscheinlich ist es das? Fragen Sie mal Ihren Arzt, was er Ihnen sagt. Die Untersuchung, die vorliegen, ist, dass die meisten Ärzte das nicht wissen. Oder sie meinen irgendwas, 90% oder so etwas. Das ist keine gute Nachricht. Was wir machen ist, ich bringe Ärzten bei, solche Informationen zu verstehen, indem man ihnen lernt, wie man das so repräsentiert, dass es einem sozusagen trifft. Also wenn sie im Moment noch verwirrt sind, 90%, was hat man, 1% und 5%, macht 96%, aber das ist nicht die Antwort. Dann, also wie wir ihnen beibringen, und das sollten Sie schon im Medizinstudium lernen, ist folgendes. Denken Sie, vergessen Sie die ganzen Prozente, denken Sie an 100 Frauen, 40 Jahre alt und schwanger. Eine davon hat Down-Syndrom, das erwarten wir. Die testet wahrscheinlich positiv. Und von den 99, die nicht ein Kind mit Down-Syndrom haben, erwarten wir nochmal 5, die positiv testen, haben wir 6. Wie viele von denen haben nun wirklich Down-Syndrom? Sehen Sie, eine von 6. Das ist wie ein Würfelwurf. Das kann man erklären. Und wenn die Frau 35 ist, dann ist es eines von 20. So. Und solche Dinge, die fehlen immer noch in der medizinischen Ausbildung. Und wir haben Gendiagnostikgesetze sind gut, aber die basieren auf der Annahme, dass die Leute, die darüber reden, Bescheid wissen. Und das ist eben nicht der Fall.
Also noch bietet der Genomtest wenig Informationen, die man zumindest interpretieren kann. Ich möchte trotzdem auch noch kurz an Jochen Taubitz die Frage stellen. Was würden Sie sich von einem Genom, von Ihrem eigenen Genom an Erkenntnissen erwarten über sich selbst?
Also ich würde mich nicht umfassend testen lassen. Wenn ich aufgrund der Familiengeschichte die Befürchtung hätte, dass bei mir eine bestimmte genetische Krankheit ausbricht, dann stünde ich erstmal vor der Frage, ob ich das wissen will. Wenn das beispielsweise erst in 10, 20, 30 Jahren wäre, dann würde ich mich von einer Humangenetikerin, einem Humangenetiker hoffentlich gut beraten fühlen, dass er oder sie mir deutlich macht, gibt es Präventionsmaßnahmen, kann man das also gegebenenfalls doch noch verhindern oder wenn es keine Präventionsmaßnahmen gibt, wie wird sich das dann entwickeln? Und dann wäre es eben die Frage, selbst wenn es nicht behandelbar ist, ob ich dann mein Leben danach gestalten möchte, in dem Wissen, es wird auf mich zukommen, oder ob ich sage, nein, also lieber Schotten zu und davon will ich nichts wissen und wenn es denn soweit ist, dann ist es noch früh genug. Ja. Hängt auch wahrscheinlich davon ab, ob man Kinder hat, ob man für die Kindervorsorge treffen muss oder ob man alleinstehend ist, nur für sich sorgen muss. Also das sind so unterschiedliche Faktoren, dass, glaube ich, auch dass kein Gesetz dieser Welt das ein für alle Mal für alle Menschen regeln kann. Das muss der individuellen Beratung und der individuellen Entscheidung eines jeden Menschen überantwortet sein. Und dasselbe gilt auch für diese vielfältigen Informationen, von denen ich gesprochen habe. Da kann man nicht pauschal sagen, das muss denen alles mitgeteilt werden oder es darf ihnen nichts mitgeteilt werden. Das muss vorsichtig im Gespräch zwischen dem hoffentlich Fachkundigen, und ich habe ja die Ausbildung der Ärzte angemahnt, mehrfach angemahnt, also insofern sind wir einer Meinung. Ihre Diagnose ist vielleicht etwas düsterer als meine, aber gut,
aber wir, die Ausbildung muss verbessert werden. Wir haben die Fakten,
ja? Da sind wir uns sind wir einer Meinung. Deswegen noch einmal, das kann kein Gesetz der Welt so regeln, dass es für alle passt. Und deswegen kann es nur dem individuellen Arzt-Patienten-Gespräch überantwortet bleiben.
Also erstmal eine größere Skepsis.
Solange die Ärzte nicht Bescheid wissen, kann man das nicht sagen.
Doch. Auch solange die Ärzte, auch wenn die Ärzte es noch nicht alles durchschauen, dann ist das immer noch besser, als wenn ich als Laie, als Jurist, der von den genetischen Dingen inzwischen ein bisschen was versteht, aufgrund der Ausbildung jedenfalls nicht, dass, als wenn ein Laie für sich selbst versucht, etwas herauszufinden.
Wenn es um Risiken geht,
noch mal auf
dann
die,
haben Sie nie mit Ärzten gearbeitet.
Auf die Genomdiagnostik tatsächlich selber kommen und fragen, es gibt ja eine gewisse Skepsis hier auf dem Podium, ganz offensichtlich, was diesen Ansatz auch betrifft, wo er unbestreitbar wichtige Erkenntnisse bringt, das ist ja die Wissenschaft selber. Denn man hat am Anfang ja nach einzelnen Genen geguckt, man muss also wissen, wonach man gucken will und hat dann was gefunden. Und als ich journalistisch angefangen habe, gab es da das Depressionsgen und das Alkoholismusgen und da haben Journalisten sind dann darauf angesprungen und haben das in die Welt geblasen und 2 Jahre später kam dann die nächste Studie, die das überhaupt nicht mehr bestätigen konnte, war überhaupt nicht mehr die Rede davon. Jetzt der Genomblick. Alle gehen auf einmal zu analysieren in großen Studien mit vielen Patienten, so wie das Sie machen, Marcella Ritschel. Das sollte ja theoretisch die Chance bieten, sozusagen vorurteilsfrei auf das Genom zu blicken und ohne allzu konkrete Fragen zu stellen, trotzdem Antworten von der Natur zu erhalten. Haben diese Antworten denn jetzt eine höhere Halbwertszeit, eine höhere Verlässlichkeit als diese ersten Versuche, die Gene für psychiatrische Krankheiten zum Beispiel zu entdecken?
Also hier wollte ich auch nochmal zur Klärung sagen, es ist natürlich so, es gibt monogene Erkrankungen, das heißt, wo ein einzelnes Gen für die Erkrankung verantwortlich ist. Und hier hat natürlich die genetische Forschung schon ganz, ganz große Fortschritte erzielt, wo man auch die Krankheiten besser versteht und vorhersagen kann und eventuell bei vielen Krankheiten auch schon Vorsorgemaßnahmen treffen kann. Also es sind die sogenannten monogenen Erkrankungen, die jede für sich relativ einzeln selten ist, also 1 zu 2000 in der Normalbevölkerung. Allerdings addieren sie sich, weil es so viele gibt. Und dann gibt es die sogenannten Volkskrankheiten, die komplexen Erkrankungen. Und hier ist nicht ein einzelnes Gen verantwortlich, sondern Gene, die miteinander und mit Umweltbedingungen zusammen zu der Erkrankung führen. Und natürlich sind die sehr, sehr viel schwieriger aufzudecken. Und hier hat man in früheren Zeiten mal ein Gen gefunden, was mit der Erkrankung assoziiert war und war total begeistert, hat gesagt, wir haben das Schizophrenie-Gen, aber da gibt es nicht ein Gen. Das weiß man zum Beispiel von eineigen Zwillingen, dass da in der Regel nur der eine und nicht beide immer die Erkrankung entwickeln. Das heißt, es müssen eine ganze Menge Umweltfaktoren geben, die da eine Rolle spielen. Und um diese Vielfalt an beitragenden Genvarianten finden zu können, braucht es hypothesenfreie Ansätze, wo man durch das ganze Genom screent, um hier etwas zu finden. Aber das darf man nicht verwechseln, dass die Forscher jetzt gleich Prädiktion betreiben wollen. Sie wollen die Ursachen verstehen, die Krankheiten verstehen. Und dafür ist es natürlich ein ganz, ganz wertvoller Ansatz. Hypothesenfrei, weil wir ja nicht wissen, wo wir suchen müssen. Und jetzt gibt es die ersten Befunde für Schizophrenie. Die sind sehr, sehr aufschlussreich. Ganzen Forscher auf der ganzen Welt haben hier zusammengearbeitet. Und von dort aus kann man dann weitergehen und die Krankheiten verstehen, versuchen, translational, auch wenn das von der Politik und von uns natürlich auch gewünscht wird. Es ist eine Grundlagenwissenschaft und nur gutes Wollen hilft noch nicht, dass man gleich die Medikamente findet und die Therapie.
Translational heißt die Umsetzung der wissenschaftlichen Ergebnisse in konkrete Therapien. Ja. Und da kann die Genomforschung ja erstmal nur die Ansätze liefern. Ja. Um dann Medikamente zu entwickeln. Ein interessanter Aspekt ist, Professor Hacker hat das ja schon erwähnt, um überhaupt in diesen vielen Daten was finden zu können, brauchen Sie sehr viele Patienten, die ganz vertrauensvoll ihr Genom Ihnen gegenüber offenlegen. Gibt es denn genügend Menschen, die bereit sind, sozusagen ihre genetische Blackbox für Sie, für die Forscher zu öffnen?
Ja, aber leider, jetzt kann ich in Ihre Richtung gehen, es gibt viel zu wenig finanzielle Mittel dafür, denn es reicht ja nicht aus, einfach zu sagen, krank, gesund, weil gerade bei psychischen Erkrankungen sind die Menschen so unterschiedlich in ihrer Erkrankungen, Ausprägung, da kann man nicht einfach ein Etikett aufkleben und sagen, krank. Das bedarf Stunden und manchmal Tage der genauen Erhebung und da dann Tausende und Abertausende von Patienten zu gewinnen. Das ist sehr schwierig. Trotzdem machen die Patienten mit, weil sie möchten, dass etwas gegen die Krankheit gefunden wird. Und selbst Patienten mit schizophrenen Psychosen, die ja manchmal natürlich schon sehr ängstlich sind, was passiert hier, sehen auch, dass hier Ansätze da sind, dass man helfen kann. Aber wir bräuchten noch viel, viel größere Teilnehmerzahlen.
Also schon wieder ein Wunsch an die Politik, mehr zu finanzieren. Erstaunlich. Eine ganz zentrale Erkenntnis der Genomforschung bisher ist ja, dass alle Gene, die man so findet für die komplexen Krankheiten, dass die im Grunde eine sehr geringe Durchschlagskraft haben. Die erhöhen das Risiko, diese Krankheit zu haben, das einzelne Gen nur ganz minimal. Klar ist, die Gene insgesamt haben einen großen Einfluss auf all diese komplexen Krankheiten, aber das einzelne Gen hat im Grunde keinerlei Bedeutung. Was bringt mir dann sozusagen das Wissen um meine genetische Konstitution, wenn ich diesen oder jenen Genvariante habe?
Ja, bislang haben wir bei diesen genomweiten Ansätzen nur solche Genvarianten untersucht, die eine hohe Häufigkeit in der Normalbevölkerung haben. Aber wenn die eine hohe Häufigkeit in der Normalbevölkerung haben und verantwortlich sind für ganz schwere Erkrankungen, dann kann man nicht erwarten, dass es eine große Durchschlagkraft hat. Also wir haben einfach die nicht die falschen, wir haben die gesucht, die kleine Beiträge leisten. Das heißt aber nicht, dass sie nicht wichtig sind und uns Einblicke geben können. Und außerdem gibt es jetzt natürlich auch schon Befunde von seltenen Varianten, die sehr, sehr hohe Beiträge liefern. Also es ist schon nicht nur, wir geben das so in Wahrscheinlichkeiten an, dass das Risiko von 1% auf 1,2% erhöht wird. Hier geht es schon an die 15% ran bei diesen einzelnen seltenen Varianten. Und da werden wir noch mehr finden davon.
Also das heißt, das Risiko steigt um 15%. Jetzt ist wieder Professor Gigerenzer gefragt. Da kommt es ja dann darauf an, wie groß war das Risiko eigentlich ursprünglich. Und dann relativiert sich das so ein bisschen. In jedem Fall sind diese Art von Diagnostik, früher ist man diagnostiziert worden und hatte irgendein Symptom und ist zum Arzt gegangen und wollte wissen, warum habe ich das und was kann ich dagegen tun?
Darf ich dir noch was sagen? Es geht nicht darum, dem Patienten oder dem Genträger etwas vorherzusagen, sondern etwas gefunden zu haben, was einen wesentlichen Beitrag leistet und hier weiter zu forschen, wie ist die Krankheit, was sind die sogenannten Pathways, was sind die Proteine, die dazu beitragen, um dann auch die bessere Diagnose stellen zu können und die richtigen Patienten in die Studien einzuschließen. Heute wird eine Diagnose gegeben, alles wird an dieser Gruppe getestet und hinterher sagt man, das wirkt und dann bekommt jeder, auch wenn es ihm nichts nutzt, das gleiche Medikament wie ein anderer. Und deshalb diese Vorhersage, das ist ein Schritt später.
Also gut, aber das ist also sozusagen das, worauf es hinauslaufen soll. Wenn wir individualisierte Medizin betreiben wollen, müssen wir die Leute eben einzeln anschauen und dann sagen, okay, du passt in dieses Muster und du in das.
Ja, aber nicht durch die Genvarianten. Das können wir machen, wenn wir mehr über die Krankheit versteht. Und dann können wir natürlich auch ganz andere Parameter mit reinbringen. Kindheit, wie jemand erzogen worden ist, Umweltfaktoren, Ernährung. Das kommt alles mit rein, um dann Kategorien zu bilden, um individualisierte Medizin treiben zu können und nicht auf einzelnen kleinen Genvarianten.
Gut, also das nehme ich jetzt mal so hin. Bisher hatte ich den Eindruck, dass das schon zumindest von vielen so propagiert wird, weil eben der Gentest sehr viel einfacher ist, als die komplette Lebensgeschichte eines Patienten zu erheben. Am Ende ist aber trotzdem durch diesen genetischen Blick zumindest, wird klar, dass in jedem von uns irgendwelche Macken irgendwo im Erbgut sitzen, die eben Risiko für bestimmte Krankheiten sind. Und dann kriegt man nicht mehr eine klare Diagnose, sondern eine Prognose und sagt, das Risiko ist erhöht. Und da frage ich jetzt dann nochmal Professor Gigerenzer, Sie haben das zum Teil ja schon vorher gesagt, wenn jetzt diese Prädiktion kommt, die statistische Prognose, müssen dann Patienten und Ärzte völlig umlernen und eben ein anderes Bild haben, statt binär krank gesund zu sagen, ich bin eben relativ gesund?
Ja, oder Denken in Wahrscheinlichkeiten ist eines der wichtigsten Dinge, die man lernen kann im Leben. Benjamin Franklin hat einmal gesagt, in dieser Welt ist nichts sicher außer dem Tod und den Steuern. Der Rest ist alles wahrscheinlich. Und wir versagen schon in der Schule, dass wir zum Beispiel in Mathematik die Mathematik der Sicherheit lehren, aber nicht die Mathematik der Unsicherheit, statistisches Denken. Ich sage das, weil wir hier Sie beide haben, ja? Aber ich sage das Ministern aus allen Bundesländern und es passiert nichts. Die zu verstehen, dass wir eine Gesellschaft brauchen, die mit Unsicherheiten und Risiken umgehen kann, statt sich von einer Angst in die nächste jagen zu lassen, da muss man was tun dafür. Ja. Und wir haben das halt nicht. Ja, das bräuchte man. Und die Prinzipien sind einfach. Und das kann man jedem beibringen, aber es wird nicht getan. Und zudem, ich würde das noch unterstützen, was Sie gerade sagten, ich glaube, es ist vollkommen verfehlt zu glauben, dass eine Analyse des Genoms uns sehr viel sagt über unsere Gesundheit. Außer über ganz bestimmte monogenetische und andere Dinge. Wir müssen natürlich immer unser eigenes Verhalten damit berücksichtigen. Das wäre einfach eine Fiktion zu glauben, dass wenn wir jetzt nun so das Genom nun hat, dann könnte man da was rauslesen, was nun an sich schon vollständig wäre. Das ist eben nicht der Fall. Und auch noch ein Wort zu individualisierter Medizin. Schauen Sie, was man machen kann, ist, dass man die Gruppen, über die man spricht, zum Beispiel Brustkrebs bei Frauen über 50, die Wahrscheinlichkeit höher als bei Frauen über 40. Wenn eine Frau eine Schwangerschaft hatte, insbesondere früh, ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, als wenn sie keine hatte oder später. So kann man das machen, Untergruppen eingrenzen. Individuelle Vorhersagen wird es nie geben. Das ist per Definition, also individualisierte Medizin, zu denken, dass wir jedem dann von uns eine einzelne individuelle Wahrscheinlichkeit geben könnten über diese Dinge, das ist einfach falsch.
Und das wäre auch riskant, dann wäre ich meine eigene Kontrollgruppe bei der Medikamentenentwicklung. Die müssten alle an mir getestet werden.
Ja, und es macht auch keinen Sinn, wenn Sie 80 Millionen Deutschen jeden individuelles Profil hätten, dann brauchen Sie 80 Millionen Therapien. Also es handelt sich nie um personalisierte Medizin, sondern wir können nur versuchen, diese Bezugsgruppen immer wieder kleiner zu machen, sodass wir mehr über Gruppen von Personen aussagen, nie über Individuen.
Aber damit gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Medikament wirkt, dass es nicht so viele Nebenwirkungen hat und so weiter. Auch da geht es um Wahrscheinlichkeit.
Ja. Das ist ein interessanter Aspekt, weil gerade am Anfang im Moment personalisierte Medizin, wie sie im Moment betrieben wird, heißt ja oft, dass man Leute schützt vor Nebenwirkungen, ohne ihnen eine alternative Therapie anbieten zu können. Ist das eigentlich eine Sache, die im deutschen Medizinrecht schon so richtig angekommen ist, dass man die Leute vor Nebenwirkungen schützt, ohne ihnen Alternativen bieten zu können? Die Ärzte im Moment haben oft noch das Gefühl, wir müssen was tun in der Krebstherapie, wir müssen den Leuten was anbieten, selbst wenn wir wissen, bei dieser genetischen Konstitution kann dieses Medikament gar nicht anschlagen.
Naja, also das Medizinrecht errichtet da den Ärzten keine unangemessenen Hürden. Der Arzt soll den Patienten, den individuellen Patienten nicht nach Schema F behandeln, sondern so, wie es für diesen Patienten hoffentlich am besten ist und hoffentlich die wenigsten Nebenwirkungen hat, also die wenigsten schädlichen Wirkungen. Das ist schon immer so gewesen und das wird durch die individualisierte Medizin, durch die Genomforschung etwas genauer. Und damit steigen auch die Anforderungen an das Wissen der Ärzte, an das genetische Wissen, an das pharmakologische Wissen. Die Anforderungen an die Ärzte steigen und müssen vielleicht, das ist ja Ihre Botschaft, noch weiter steigen. Aber das Medizinrecht sagt dazu im Grunde nichts, denn man muss sowieso sehen, dass das Recht in diesen Fragen weitestgehend der Medizin folgt. Wenn ein fachkundiger Arzt, ein Sachverständiger vor Gericht sagt, dieser Arzt hätte in dieser Situation als besonnener Facharzt seiner Zunft so und so handeln müssen, dann wird das vom Recht im Allgemeinen als richtig übernommen. Also wir Juristen sagen den Medizinern nicht, wie sie operieren müssen, wie sie Genomforschung betreiben müssen, welche pharmakologischen Kenntnisse sie haben müssen. Das ist Sache der jeweiligen Disziplin und wir übernehmen das, als sofern es der gute Standard ist.
Es gibt ja diese Vision, dass jeder, vielleicht schon jedes Neugeborene bei der Geburt eine große DVD erhält mit der kompletten Genominformation drauf, die dann beim ersten Arztbesuch gleich vorgelegt wird. Technisch wäre das ja demnächst wahrscheinlich machbar. Ob man sich das dann leisten kann im Gesundheitssystem, ist noch ein bisschen eine andere Frage. Aber ist es dann nicht doch so, wenn diese Informationen da sind, dass da höhere Hürden an den Datenschutz gestellt werden müssen, als das im Moment so ist? Ich meine, theoretisch darf der Arzt natürlich nichts verlauten lassen, aber dann sind auf einmal sehr viel mehr Informationen da, die irgendjemand nutzen könnte.
Ja, aber wenn diese Informationen, wie Sie es ganz anschaulich gesagt haben, auf der DVD vorhanden sind oder auf der CD, dann ist es in der Verantwortung, zunächst mal der Eltern natürlich, wie sie mit dieser CD umgehen. Und wenn sie die veröffentlichen, ja, dann ist das sicherlich Missbrauch, aber das ist dann Sache des Betroffenen selbst, wie er damit umgeht, beziehungsweise seiner Eltern. Also insofern glaube ich nicht, dass wir da zusätzliche Gesetze benötigen. Wer auch heute mit Facebook und anderen Internetinstitutionen mit seinen Daten freigebig umgeht, der ist selbst schuld. Dafür würde ich ihn nicht schützen wollen.
Also was wir da wirklich brauchen, ist aufgeklärte Eltern und aufgeklärte Ärzte.
Ja.
Wiederum das, was wir nicht haben. Mhm. Und die schauen Sie, es gibt eine Studie, also wenn wir das jetzt weiter spielen, es wird möglich sein, nicht nur nach 30 Krankheiten zu suchen bei dem Prä- oder Postnatalen, Neugeborenen-Screening, sondern nach 3000, nach vielen, viel mehr. Und jetzt schauen Sie mal, ich habe Ihnen gerade ein Beispiel gegeben mit etwas ganz Bekannten, Down-Syndrom, wie hoch da die Falsch-Positiven sind. Also in einem Beispiel von 20 Positiven sind 19 falsch. Ja. So, jetzt kann man sich mal überschätzen, wie viel Falsch-Positive es da geben wird. Wenn die Eltern das nicht verstehen, dann werden sie derartig verängstigt werden. Und das ist im Moment der Fall. Eine Studie zeigt, dass Eltern, die ihre Kinder Neugeborene screenen lassen, nach vielen Dingen, Und dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man etwas findet. Die Eltern sind erschrocken. Später stellt sich raus, waren falsch positiv. Wenn man jetzt denkt, damit wäre es bereinigt, das ist nicht der Fall nach diesen Studien, sondern die Eltern, die schauen weiter, besonders Mütter, auf ihre Kinder mit einem sehr verdächtigen Blick. Vielleicht ist dann doch was und so weiter. Konsequenz ist, dass wir Kinder haben, die in einer sehr ängstlichen Umgebung erzogen werden und man findet 4 Jahre später Verhaltensstörungen bei 50% dieser Kinder. Und hier muss man sich überlegen, wir müssen auf die Psychologie eingehen und nicht nur von der Technologie reden. Wir brauchen eine aufgeklärte Gesellschaft, dass man weiß, na, wenn ich das mache, dann wird es jede Menge von falschen Positiven geben, wie man damit umgeht.
Und was, darf ich dazu noch was sagen? Zur Psychologie gehört natürlich auch die Sorge der Ärzte vor einer etwaigen Haftung. Wenn die Eltern, insbesondere die Mutter, sagt, ich möchte keinen Down Syndrom Kind zur Welt bringen und der Arzt übersieht es und das Kind hat doch diese Erbkrankheit, dann ist der Arzt in der Verantwortung. Ja. Wenn er umgekehrt aber ein falsch positives, wie Sie sagen, Ergebnis erzielt, das Kind wird abgetrieben. Ja. Ich habe noch bisher von keinem Prozess gehört, dass dann in einem solchen Falle die Mutter oder das Paar Schadensersatz, Schmerzensgeld verlangen konnte, was ich nicht für ausgeschlossen halte. Aber das Risiko ist natürlich viel geringer, denn im anderen Falle muss der Arzt lebenslang, also für die Lebensdauer des Kindes, für seinen Unterhalt sorgen als Schadensersatz den Eltern gegenüber, während das im anderen Fall eben nicht so wäre.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie anwenden. Also wir nennen das defensive Medizin. Der Arzt rät dem Patienten nicht das, was am besten für den Patienten ist, sondern etwas Zweit-, Drittklassiges, was den Arzt selber vor dem Patienten als möglichen Kläger schützt. In USA gibt es eine Umfrage unter Ärzten, wie oft sie das machen. Wollen Sie mal raten, wie viel Prozent der amerikanischen Ärzte selbst zugeben, dass sie defensive Medizin machen, also dem Patienten schaden, um sich selber zu schützen? 93%. In Deutschland ist das weniger, würde ich schätzen, vielleicht die Hälfte. Und das ist auch ein Punkt, was natürlich für Sie als Juristen sehr wichtig war. Was kann man denn dagegen machen, um Gesetzeslage zu ändern? Bei uns ist es ja nicht so wie in den USA, aber in den USA hat der Arzt ja gar keine Wahl mehr, außer Ihnen zu unnötigen MRTs, Computertomographien, Biopsien und Krebsscreening und anderen Dingen alles zu raten, damit Sie das tun, selbst wenn der Arzt der eigenen Familie nie raten würde.
Also das ist ja ein Problem. Gerade mit der Psychologie, wenn Sie das erwähnen, es gibt auch andere Studien, die jetzt ein bisschen anderes Feld beleuchten. Es gibt ja diese Tests, diese Genomtests, Gentests, die jetzt direkt an die Verbraucher geschickt werden. Da gibt es in den USA große Firmen, 23andMe, Navigenics und so weiter. Es gibt in der Zwischenzeit auch in Deutschland Firmen, die das anbieten. Biologis und CEGAT sind zwei, die in Deutschland das anbieten, die eben dann auch einen Arzt im Hintergrund haben, sodass das Gendiagnostikgesetz zumindest teilweise befriedigt ist. Und die erzählen mir ganz viel über meine Gesundheit. Behaupten sie zumindest. Und es gibt Untersuchungen in den USA, die haben 1000 Leute befragt, die solche Tests in Anspruch genommen sind. Und die Befürchtung oder die Erwartung war, dass die jetzt alle ganz nervös sind, weil sie von all den Krankheiten erfahren haben, die sie vielleicht in Zukunft bekommen werden. Das Ergebnis war aber, dass die psychologischen Hotlines, die diese Unternehmen haben, kaum genutzt werden, dass es keine höhere psychischen Probleme gibt als in Kontrollgruppen. Das ist sozusagen die gute Nachricht, relativ wenig Nebenwirkungen dieser Tests. Es gibt aber auch wenig positive Wirkungen. Also es gibt weder, haben die mehr Fitnessprogramme gemacht, noch haben sie sich groß anders ernährt. Also es war sozusagen mehr nice to know, es ist eben ein netter Fakt. Also ist es im Grunde etwas, wird eine Neugier befriedigt, ohne dass das groß nützt und groß schadet. Wie würden Sie das sehen?
Also wir hatten mal so eine Untersuchung der Allgemeinbevölkerung gemacht, wo wir über 3000 Personen gefragt haben, wenn so ein Test zur Verfügung stehen würde, würden sie ihn machen? Dann haben die meisten ja gesagt. Als wir ein bisschen mehr aufgeklärt haben, war schon viel mehr Vorsicht. Jetzt bei diesen Tests muss man natürlich auch sehen, wer nimmt so einen Test wahr? Wer zahlt dafür? Das ist ja nochmal etwas. Wenn man da, jetzt kostet er nur noch $99, könnte man sich also mal als Spaß leisten, wie manche Leute auch einen Intelligenztest machen, um vielleicht zu schauen, wie das da ausschaut. Aber Sie müssen natürlich überlegen, wer macht das? Es ist vielleicht schon eine ganz ausgewählte Sorte von Menschen, die das macht. Man weiß zum Beispiel bei Chorea Huntington, das ist eine Erkrankung, autosomal dominant, die relativ früh zum Tode führt und die bekommt man dann tatsächlich auch, wenn man das Gen trägt. Hier gehen eigentlich diejenigen, die zur Testung gehen, müsste ja halbe-halbe sein, ist aber nicht so. Da gehen eher diejenigen hin, die eben nicht so, die anscheinend noch keine Frühsymptome und sonst was fühlen. Also die Frage ist, wer nimmt an diesen Tests teil? Und dann kommt noch dazu, man weiß ja von anderen Tests auch, wie Menschen damit umgehen. Es gibt so diese Low-Monitorers und Blunters. Das heißt, also wenn ich jemandem erzähle, sie haben 2% Risiko, dann kann es sein, dass der sagt, 2% um Gottes Willen ist am Boden zerstört. Dann sagt, 2% ist doch gar nichts. Und letztendlich, wir leben alle mit Risiken. Wir wissen, wir sollten nicht rauchen, wir sollten alles Mögliche nicht tun. Und diese ganzen Studien, die zeigen, dass jemand ein erhöhtes Risiko hat, das wird sofort in das Allgemeine mit eingebaut. Ich weiß, ich sollte nicht rauchen, ich habe ein höheres Risiko, aber die Gesundheit ist eben doch nicht nur das letzte oder das höchste aller Güter. Da gibt es vieles andere, was da noch davor steht. Man lebt ja nicht nur, um gesund zu bleiben.
Aber das haben mir gerade Genforscher erzählt, hier aus Berlin, die eben untersuchen, wie Leute auf Salz reagieren. Mhm. Deren Ziel war, wenn wir den Leuten mit dem Gentest sagen können, du, genau du, sprichst besonders schlecht auf Salz an, dann wird doch sicher endlich der Effekt da sein, dass sie dann weniger Salz aufs Schnitzel.
Das ist die Hoffnung, aber schauen Sie doch mal, wie es in Wirklichkeit ist. All die Risiken, mir Sport machen, das nehmen sich alle vor und tun es dann doch nicht. Also warum sollte so ein kleiner Gentest, der das Risiko kaum erhöht, plötzlich was verändern?
Also wenn Sie aufhören zu rauchen, dann haben Sie so viel für Ihre Gesundheit getan, wie Sie den ganzen Gentest nie machen können.
Schade, habe ich nie damit angefangen. Momentan. Dann kann ich nichts daran ändern. Ja. Aber gerade diese Gentests, die direkt an den Verbraucher sich richten, da wird ja gesagt, da müsste rechtlich was geregelt werden.
Ja, also diese Unternehmen, die das hier in Deutschland anbieten, die machen das offenbar insofern sehr geschickt, dass sie einen Arzt mit dabei haben. Denn nach deutschem Gendiagnostikgesetz darf eine solche genetische Untersuchung nur durch einen Arzt veranlasst werden, nach der Aufklärung, Beratung, die ich vorhin geschildert habe. Was mir noch ein Problem zu sein scheint, das ist die Werbung, die im Internet für solche Gentests gemacht wird. Und die Leute werden verunsichert, dadurch, dass ihnen alle möglichen Versprechungen gemacht werden, was sie jetzt für sich herausfinden können und so weiter. Ich glaube, da sollte der Gesetzgeber vielleicht mal rangehen, ein entsprechendes Werbeverbot, wie ja auch für verschreibungspflichtige Arzneimittel und so weiter bestehen, zu erlassen. Im Übrigen, was Sie bei Ihrem Gentest herausgefunden haben, das sagt mir meine Frau jeden Tag, ne? Mehr Gemüse essen. Also dafür brauche ich mich nicht verunsichern zu lassen im Internet, dass ich jetzt für mich individuell etwas Positives oder Negatives erfahre.
Ich wollte gerade auf diese falschen Versprechen eingehen. Mich rief neulich jemand an und sagte, ich habe jetzt so eine genomweite Untersuchung gemacht und das Gen, was Sie da neulich mit Alkoholismus assoziiert gefunden haben, ich trage das. Also was bedeutet das? Und als ich ihm dann sagte, das bedeutet gar nichts, dann sagte er, aber ich spüre, dass es was zu bedeuten hat. Das bedeutet aber wirklich nichts. Und er sagt, ja, aber ich habe da, und als nächstes hat er gesagt, ja, und jetzt möchte ich gerne meine Kinder auch testen lassen. Man darf ja nichts verpassen. Das heißt, ja, würden Sie dann ganz gerne wissen, dass Ihre Eltern über Ihr Genom Bescheid wissen und wissen, ob Sie irgendwie früher dement werden oder nicht? Aber das ist so dieses Versprechen und tun Sie was auch für Ihre Kinder. Ja. Das finde ich sehr, sehr fraglich oder gefährlich, weil hinterher stehen die Leute da, haben einen Test gemacht und wer soll sie da aufklären? Also das ist eine große
Interessant
Gefahr.
Ist ja auch, dass diese Tests wirklich noch alle ganz am Anfang sind. Der New Scientist, das ist eine Wissenschaftszeitung aus England, die haben mal von einer und derselben Person Speichelproben an verschiedene dieser Unternehmen geschickt und haben zum Teil ganz andere Risikoprofile rausbekommen. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass sie unterschiedliche Genorte untersuchen. Es hat sich aber auch schon herausgestellt, dass im Laufe der Zeit, wenn man also letztes Jahr so einen Gentest gemacht hat und dieselbe Firma dieses Jahr nochmal beauftragt, dass dann das Ergebnis anders ist, weil eben in der Zwischenzeit neue Studien rausgekommen sind, die das dann in ein neues Licht stellen. Also das alles noch sehr im Fluss und im Grunde keine Information, die man im Moment nutzen kann.
Für monogene Erkrankungen ja, schon, die auch dabei sind. Also wir müssen immer unterscheiden, monogen, und das kann natürlich desaströs sein, wenn dann jemand plötzlich so einen Befund hat, den er gar nicht wusste, dass er ihn bekommen kann. Das finde ich schrecklich. Das andere sind relative Risiken, die sind halt ein bisschen hoch, ein bisschen runter und die ändern sich auch noch nicht weiter dramatisch. Nichtsdestotrotz, wie geht man damit um? Aber wir sind natürlich eine offene Gesellschaft und wenn jemand so etwas macht, müssen wir ihn davon abhalten, paternalistisch, also
Nein, ich glaube nicht. Ja. Vor allem nicht, wenn aufgrund der Familiengeschichte andere Familienmitglieder schon erkrankt sind an einer bestimmten Erkrankung und der Betroffene für sich, für seine Lebensplanung es wissen möchte. Ich finde, das ist legitim.
Das kann auch nicht verbieten.
Die Sicherheiten haben Sie ja heute nicht.
Wie bitte?
Die Sicherheiten haben Sie ja auch.
Ja, doch, bei den monogenetischen Erkrankungen.
Ja, das sind die wenigen Ausnahmen. Ja, aber
das sind ja noch ein weiteres Gebiet, wo die individualisierte Medizin auf der Genebene einen großen Erfolg hat. Das sind die Krebserkrankungen. Also da ist es ja so, dass eben nicht der Patient gengetestet wird, sondern sein Tumor. Und dann wird dieser Tumor einigermaßen individuell behandelt. Natürlich nicht im Sinne von einem Medikament für jeden Tumor, sondern bestimmte Kombinationen, die eben bei dem einen Tumor eher ergreifen als bei einem anderen. Und da gibt es ja durchaus Erfolge, am Anfang eher empirisch festgestellt, durch Ausprobieren, in der Zwischenzeit auch durch die Analyse von Wirkmechanismen, wo man weiß, dieses Medikament greift da an.
Also die Erfolge sind mir nicht bekannt, aber Sie können mir die Literatur nennen. Wenn man was gegen Krebs machen möchte, also dann es ist so, dass etwa geschätzte die Hälfte aller Krebse sind durch Verhalten bedingt. Natürlich braucht man eine genetische Grundlage, aber Verhalten. Und das ist Rauchen, also Übergewicht, ja, das ist etwas Alkohol und das ist sich nicht zu bewegen, also zu viel Fernsehen und so Dinge. Die Schätzungen sind so bis zu zwei Drittel, das macht ja nichts. Ne? Wenn man was machen möchte, dann ist da die wirkliche Grundlage. Und wenn wir eine Gesellschaft hätten, die in der Schule den Kindern vor der Pubertät beibringt, Kompetenz zu entwickeln, zum Beispiel wieder kochen zu lernen und überhaupt Fragen zu stellen und mit Gesundheit selber umzugehen und sich verantwortlich zu fühlen, dann könnten wir viel mehr für den Krebs tun als mit den nächsten Medikamenten. Aber die Forschung finanziert im Wesentlichen die Entwicklung von Medikamenten und nicht die Entwicklung von Programmen, um Kompetenz in unserer Gesellschaft zu machen. Wir haben am Harding-Zentrum, das haben Sie vorher erwähnt, das ist ein Zentrum, was ich habe. Das heißt deswegen Harding-Zentrum, weil das Geld aus London kommt. Es ist noch nicht gelungen, in Deutschland einen Geldgeber zu finden, der Kompetenztraining von Ärzten, von anderen medizinischen Personen, von Erwachsenen oder von Kindern unterstützt.
Gut, also das haben Sie sicher recht, dass das ein ganz zentraler Faktor
ist. Ja, das sagen Sie natürlich so hin. Ja, und dann gehen Sie wieder zurück auf Ihre Gene, ja, wo wir nicht viel machen können. Ja. Wir könnten was machen in unserer Gesellschaft, wenn man endlich mal sich auf die Menschen schauen würde.
Aber Sie können nicht eine Humangenetikerin plötzlich zu einer Erziehungswissenschaftlerin machen. Sie hat ihr Feld in der Humangenetik und da soll sie Forschung betreiben.
Aber auch sie hat vorher von Verhalten gesprochen.
Ja. Ich bin ja auch Psychiaterin und Psychotherapeutin und da stimme ich Ihnen vollkommen zu, dass eine Gefahr besteht. Auf der einen Seite, wenn man zu sehr das alles auf die Gene abhebt, was Sie vorher auch gesagt haben, dass man sich dann entschuldigt und nichts mehr tun muss. Also gerade komplett nicht sind meine Gene, bin nicht ich, sodass wir jetzt... Es ist beides, mein Tun und meine Gene. Und man kann ganz, ganz viel oder könnte viel bewirken mit Tun. Andererseits, das sage ich auch als Psychiaterin, Menschen leben nicht für die Gesundheit. Und die verhalten sich paradox. Ja. Und nur wenn wir sie aufklären und dann hoffen, jetzt wissen sie es, da tut sich gar nichts. Und das ist natürlich auch, deshalb bin ich dafür, dass man schon ganz klar macht, wo sind Risiken. Und hier jetzt im Widerspruch zu Ihnen ist es natürlich, es gibt Krankheiten, Kolonkarzinome und so weiter, da ist ein geringer Teil genetisch. Aber wenn man den aufdecken kann, und das gibt es, diese Programme, dann kann man diese Menschen retten. Und das ist natürlich wichtig. Nichtsdestotrotz stimme ich Ihnen zu.
Das ist so kein Widerspruch. Ich sagte gerade 50% der Krebse. Da gibt es ja nochmal 50%.
Ja, genau. Also deshalb könnte man beides angehen. Aber der Mensch ist natürlich am hartnäckigsten gegen Änderungen gefeit. Also Aufklärung, auf die wir hoffen.
Ich meine auch nicht, es hat keinen Sinn, einem 15-Jährigen zu sagen, hör auf zu rauchen. Aber es hätte Sinn, wenn wir den 6- bis 10-Jährigen Kompetenzen beibringen, Fragen zu stellen. Die sind alt genug, die verstehen das und macht ihnen Spaß, was über den Körper zu lernen. Es gibt ein paar Programme, aber niemand passt auf drauf.
Aber wenn der 50-Jährige da ist mit seinem Krebs Wollen Sie ihm dann sagen, hast du Pech gehabt, hättest dich früher anders verhalten müssen, jetzt stellen wir keine Medikamente zur Verfügung, um deinen Krebs zu behandeln, also und wir verbieten den Forschern, die auf dem Gebiet der Krebsforschung arbeiten, wir verbieten ihnen, hier Medikamente zu entwickeln, die zielgenau seinen Krebs bekämpfen? Das ist auch nicht der Ausweg.
Ich sage ja nicht, dass man Humangenetik oder die Medikamentenentwicklung einstellen sollte. Was ich sage ist, es gibt fast kein Geld, um Menschen kompetent zu machen in unserer Republik. Und fast alles wird auf die Entwicklung von Medikamenten, genetischen Analysen und so weiter gelegt. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass die heutigen Medikamente für die meisten Krebse das Leben in der Größenordnung von ein paar Wochen oder ein paar Monaten verlängern, unter massiver Reduzierung. Und es gibt Studien, eine Studie über Avastatin, die zum Schluss kommt, dass tatsächlich das Medikament das Leben noch verkürzt. Also ist alles nicht so klar, wie das ist.
Also da gibt es sehr unterschiedliche, muss man wirklich sagen, da gibt es sehr unterschiedliche Studien zu unterschiedlichen Krebsformen. Es gibt einzelne Krebsformen, wo es dramatische Fortschritte in der Entwicklung gegeben hat. Bestimmte Leukämien sind
das ist durch richtig.
Medikamente, die eben auch aufgrund von genetischen Befunden entwickelt wurden, deutlich besser zu behandeln, als das vorher der Fall war. Und das ist auch so, dass man durch genetische Analysen zum Teil den Leuten sagen kann, dieses Medikament wird Ihnen leider nicht helfen. Oder dass man sagen kann, Sie sind ein Langsamverstoffwechsler, Sie brauchen höhere Dosen, damit dieses Medikament überhaupt eine Wirkung entfachen kann. Also ich denke schon, dass es ist sicher nicht so, dass Krebs kein Problem mehr ist, aber um hier mal eine Lanze für die genetische Forschung zu brechen, es gibt doch auch Fortschritte.
Ja, in spezifischen Dingen. Ja. Aber es ist nicht so, dass Sie heute nun Darmkrebs und Brustkrebs und die Kernkrebs und Prostatakrebs im Griff hätten. Ja.
Wunder dauern etwas
stimmt
länger.
Stimmt nicht.
Eine ganz einfache Sache. Es wurde jetzt berichtet, dass in Amerika zum ersten Mal die Lebenserwartung wieder zurückgehen wird. Und zwar deshalb, weil die meisten Menschen dort zu viel wiegen. Da braucht man eigentlich keine Mathematik, keine Statistik können, zu wissen, wenn ich esse, nehme ich zu. Und trotzdem tun es alle. Also es ist nicht so einfach, nicht, dass ich jetzt sage, man sollte die Kompetenz nicht fördern, aber die Hoffnung, dass durch Kompetenzförderung plötzlich wir alle ein unglaubliches Gesundheitsbewusstsein entwickeln, die teile ich nicht.
Also wir sind wirklich ein Land von Pessimisten, ne? Also alles geht nicht und das geht und auch niemand versucht.
Doch, doch.
Ich mache eine Wette mit Ihnen, ne? Wenn wir ein Programm hätten, ne, wo man 6- bis 12-Jährige vor der Pubertät, das ist wichtig, nachher ist es zu spät, ein Kompetenztraining machen, ja, und nicht zu uns hängen, dass wir dann mehr Menschen vor Krebs retten, als mit der Entwicklung, wenn wir die gleiche Summe in die Entwicklung des neuesten Medikaments reintun. Ja.
Also ich bin sehr dafür, dass man das in jedem Fall auch macht. Aber ich denke, man muss beides machen.
Ja, das sage ich ja, schauen Sie, aber das passiert ja nicht beides.
Ja.
Es wird im Wesentlichen nur das eine gemacht.
Aber als Psychiaterin bin ich keine Pessimistin, sondern Realistin und erwarte von Menschen nicht zu viel. Also man ist ja oft ungeduldig, jetzt tu doch endlich, das geht doch einfach.
Aber schauen Sie, da müsste ich ja auch sagen, die Ärzte sind hoffnungslos. Nein, ich trainiere Ärzte und die verstehen es nachher. Noch 1 bis 2 Stunden, ja, verstehen sie Dinge, die eigentlich medizinisch werden. Und die sind auch froh darüber. Und dankbar, weil sie plötzlich nicht mehr so tun müssen, als ob sie die Dinge verstehen werden. Man kann schon was machen in unserer Gesellschaft.
Ich wollte jetzt nochmal auf ein Thema, das wir schon mehrfach angeschnitten haben, nochmal zurückkommen. Und das sind die monogenetischen Krankheiten. Da ist es ja so, dass das Gen, das dafür verantwortlich ist, doch eine massive Durchschlagskraft hat. Also Sie haben Chorea Huntington Veits-Tanz erwähnt. Wenn man das Gen hat, wird man krank werden, mit 40, 50 Jahren wahrscheinlich sterben. Andere Krankheiten ist es nicht ganz so dramatisch, aber in jedem Fall ist bei diesen Erbkrankheiten die Durchschlagskraft sehr hoch. Da ist viel darüber diskutiert worden, darf man das jetzt pränatal testen. Es gibt noch einen ganz anderen Weg, das Wissen relativ einfach umzusetzen, was diese ganze Diskussion um den Schwangerschaftsabbruch umgeht. Und das ist, wenn man den Gentest macht, bevor überhaupt das Kind gezeugt ist. Wenn man nämlich die beiden Eltern testet, und es muss bei den meisten Erbkrankheiten, Veits-Tanz wäre jetzt hier die Ausnahme, bei den meisten Erbkrankheiten muss eine defekte Kopie vom Vater und der Mutter zusammenkommen, dass das Kind krank wird. Und es gibt Gesellschaften, in denen bestimmte Gene für Krankheiten sehr häufig sind, in Zypern die Thalassämie, also eine Erkrankung der roten Blutkörperchen, unter aschkenasischen Juden, in New York hat das angefangen, da ist die Tay-Sachs-Krankheit, die, an der Kinder dann im Alter von 2 Jahren etwa sterben, also eine ganz dramatische Erbkrankheit, sehr häufig. Und diese Gesellschaften haben gesagt, wir wollen was tun und bieten an für junge Paare, dass sich beide testen lassen. Und dann sagt der Rabbi in dem einen Fall, ihr beide habt ein hohes Risiko, ein Kind zu kriegen, das diese Erbkrankheit hat. Das geht, also das Risiko ist dann etwa 25%. Und offenbar ist es so, dass dann viele Paare sagen, nein, unter diesen Bestimmungen wollen wir dann doch kein Paar auf Dauer werden und keine Kinder haben, sondern wir orientieren uns um. Und mit dieser Strategie haben die es geschafft, die Häufigkeit dieser Krankheiten in diesen Gruppen dramatisch zu senken, um 90% zu senken. Und das könnte man im Grunde ja mit einer Genomanalyse auch machen. Es gibt von mehreren tausend Erbkrankheiten, ist jetzt bekannt, wo die auf dem Genom sitzen. Wäre das nicht eine Möglichkeit, dass ich jetzt so einen Genomtest mache und meine Frau, also das müsste natürlich passiert sein, bevor wir unsere Kinder gekriegt haben, würde das auch machen. Und dann überlegen wir uns, ob wir überhaupt zusammenkommen wollen.
Das war jetzt ein bisschen durcheinander. Ihre Frau überlegt, ob sie mit Ihnen zusammenkommt. Okay. Prinzipiell ist sowas natürlich machbar. Aber es sollte nicht, und gerade vor allem in Deutschland mit unserer Geschichte, so die Volksgesundheit erhöhen. Das geht nicht. Wenn Sie aber jetzt persönlich sagen würden, ich möchte mich testen, ob ich Mukoviszidose, also zystische Fibrose-Träger bin, das ist eine der häufigsten rezessiven Erbkrankheiten, und sage ich, oder ich weiß es vielleicht sogar schon, und ich möchte dann beim Partner, wir beide sind uns einig, wir wollen das testen lassen, weil wir dieses Risiko auf keinen Fall eingehen. Warum soll man das nicht machen? Aber Ihre Frage zielte darauf ab, sollte das ein Screening werden? Oder worauf sollte...
Ja, also die Frage eben, ob man das breiter anbieten will zumindest. Also nicht Screening im Sinne von verpflichten natürlich, aber ich meine, Mammographie-Screening ist auch eine Sache, die wird breit angeboten. Und es gibt Frauen, die das annehmen und andere, die das nicht annehmen. Ich meine, wäre das heute gesetzlich erlaubt?
Dass ja, natürlich. Also hier sind ja nur die Rechte der beiden Partner betroffen. Da geht es noch nicht um ein Kind, das schon im Werden befindlich ist, wie es bei der Präimplantationsdiagnostik oder bei der Pränataldiagnostik der Fall ist. Da geht es darum, ob man dieses Kind weiter wachsen lässt. Hier ist ein erwachsener Mensch und ein anderer erwachsener Mensch, der jeweils über sich etwas wissen möchte. Und da gibt es überhaupt kein Problem.
Außer der Information wieder.
Ja, natürlich. Die Aufklärung, die Beratung und natürlich die Frage, macht es überhaupt Sinn? Ist es auch von den Kosten her vertretbar, dass man auf alle möglichen monogenetischen, vielleicht ja, aber multifaktoriellen Erbkrankheiten testet, das macht ja wenig Sinn.
Also
ja,
Sinn machen würde es für monogenetische. Muss natürlich kann man eine Beziehung auf Probe machen, auf genetische Probe sozusagen?
Darf ich Sie mal fragen, wie viele von diesen Krankheitsbildern gibt es denn, die so rezessiv verursacht sind?
Also es wird jetzt geschätzt, dass circa 1%, also es kommen so 0,5% der Kinder mit einer Erkrankung, die durch rezessiven Erbgang bedingt ist, zur Welt. Und so wird geschätzt, dass ungefähr 1% der Eltern eben beide Träger einer Homozygoten, einer
Heterozygoten. Von so 1000 gescreenten Krankheiten, wie viele werden denn da dabei, die so einen einfachen Mechanismus haben?
Von 1000 gescreent. Also es gibt bisher, weiß man, dass es circa 3000 monogene Erkrankungen, die man kennt. Ja. Und also es gibt jetzt schon Tests, die testen so auf über 100 solche Erkrankungen. Und Ihre Frage zielt darauf hin, was kostet es? Lohnt es sich, das alles zu machen? Oder?
Nee, eher auf das Verständnis hin. Ja? Mhm. Also wenn es so ein einfacher rezessive Ding ist, kann man ja verstehen, dass ein Viertel ist dann im Ende. Aber bei den meisten Krankheiten, die so bei Neugeborenen-Screening gemacht werden, ist es ja so, dass das nicht so einfach ist.
Beim Neugeborenen-Screening, also nach der Geburt, wenn so nach Hypothyreose und so weiter getestet wird, das sind solche Erkrankungen, die haben im Schnitt 1 zu 3.000, 1 zu 10.000, aber das ist ja schon nach der Geburt, wo geschaut wird und dass man da auch was tun kann. Also Phenylketonurie, wo man dann das Essen dementsprechend anpassen kann. Aber hier ist ja jetzt so die Frage, welches Risiko schließen wir aus, wenn wir Tausende von Leuten untersuchen, ob sie zufälligerweise gemeinsam die jeweils ungünstige Genvariante tragen? Ja. Und das, das ist natürlich so eine Sache, wenn man Mukoviszidose, jeder 25. ist ungefähr Anlageträger, und wenn jetzt zufälligerweise die beiden zusammenkommen, gibt es ein Risiko von 25%. Das ist so etwas, ja, wo man sagt, möchte ich das testen oder möchte ich es nicht testen? Was ist mir der Aufwand wert?
Also in England wird es schon angeboten.
Ja, das wird schon angeboten. In Amerika muss man die Frauen sogar darauf hinweisen. Da würde man einen Fehler machen, wenn man die Frau nicht darauf hinweist.
In Zypern darf man offenbar nicht heiraten, wenn man das nicht gemacht hat.
Ja, das also ist nicht für Mukoviszidose,
sondern nur, für diese häufige Erkrankung. Nein, nur für diese eine, ja, für die Beta-Thalassämie. In Zypern kriegt man vom Pastor keine Heirat in der Kirche.
Also Ihre Frage ist ja eine dieser typischen Fragen, die so ein Horrorszenario an die Wand malen. Um Gottes Willen, wohin geht unsere Gesellschaft, wenn wir nur noch rational planend Partnerschaften eingehen, nur noch rational planend Kinder auswählen nach einer bestimmten Erwartung, die wir haben. Ich glaube, die Liebe ist so wirkmächtig, dass die Partnerschaftswahl nicht allein davon abhängt, was wird da für ein Kind herauskommen. Das wird bei wenigen Erbkrankheiten, monogenen Erbkrankheiten, die insbesondere auch in einer bestimmten Bevölkerung sehr stark vertreten sind, da mag es der Fall sein. Aber Sie haben zwei Beispiele genannt, und diese beiden Beispiele sind auch, glaube ich, die einzigen, die weltweit in der Diskussion sind, weil in diesen Bevölkerungsgruppen, die Sie genannt haben, eben bestimmte Erbkrankheiten besonders verbreitet sind und zum Teil ja auch für die Kinder wirklich furchtbar sind. Bei den vielen in der Bevölkerung zwar häufigen Erbkrankheiten, aber eben zahlenmäßig nicht sehr häufigen. Ne? Da wird das in unserer Gesellschaft, ich würde mal sagen, die nächsten 200 Jahre überhaupt keine Rolle spielen. Ich sage noch einmal, die Liebe ist zu wirkmächtig und die natürliche Zeugung ist so schön, dass das nicht alles ins Reagenzglas verlagert wird.
Wenn das kein Optimismus ist hier an dieser Stelle. Wollte ich aber noch fragen, zum Ende hin, ist denn durch diese Genomforschung dieser Drang auch gesund zu leben, nach den Genen gesund zu leben, individuell sich auf diese ganzen Ratschläge einzustellen, ist eine Biologisierung auch in unsere Gesellschaft mit angeschoben, dass eben doch einfach dadurch, dass dieses Wissen da ist, dass diese Tests so einfach da sind, dass eben die Bedeutung der Gene jetzt zunimmt und vielleicht dann auch überschätzt wird?
Also gerade für die psychiatrischen Erkrankungen finde ich das sehr gut, dass eine etwas Biologisierung einkehrt. Denn wenn ich mir vorstelle, dass noch in der Zeit, als ich anfing, so ein heißer Disput war, das ist alles nur der Mutter geschuldet, weil die ihr Kind falsch erzogen hat. Irgendwie, sie kam überhaupt nicht raus, entweder hat sie falsch erzogen oder die falschen Gene gegeben. Also es ist, aber nichtsdestotrotz hat sich dadurch viel geändert, dass man sieht, es ist eine biologische Veranlagung und die ist nicht deterministisch, sondern da kann man durch Umgebungsbedingungen und durch selber etwas tun bei den meisten Komplexen, also bei den Volkskrankheiten, die für uns alle relevant sind, was tun. Und das, finde ich, ist eigentlich nicht biologisieren. Das heißt, mit einer bestimmten Grundkonstitution, beispielsweise ich habe einen schwachen Rücken, dann sollte ich Sport treiben oder nicht so schwer heben. Das ist ja eigentlich eine ganz tolle Freiheit, die wir hier haben. Und je mehr wir wissen, was unsere Stärken und Schwächen sind, desto mehr können wir auch darauf reagieren. Wenn wir sagen, wir wollen es nicht wissen, auch in Ordnung. Aber es ist natürlich ein bisschen ein Anspruch, dass wir nicht mehr einfach so in den Tag hineinleben können und sagen, naja, es wird schon nichts passieren. Man kann, aber ein aufgeklärter Mensch wird wahrscheinlich eher wissen wollen, wo sind meine Stärken, Schwächen und wie kann ich dagegen wirken. Und ob das Biologisieren ist, das glaube ich eigentlich nicht. Eigentlich wäre ich viel froh, wenn sie sagen würde, das sind die Biologie, gib mir eine Tablette dagegen. Und der Arzt sagt, Tablette gar nicht, Sport machen. Also das ist eigentlich die Antwort.
Bitter.
Ja, das ist bitter. Weniger essen, Sport machen.
Sehen Sie eine Tendenz zur Biologisierung, dass durch die Erfolge oder zumindest Teilerfolge der Genommedizin es eben noch mehr in diese Richtung geht und Aspekte, die Sie betonen wollen, Ausbildung, Risikoverständnis, verschwinden?
Also das ist eine Gefahr, dass man wirklich auf die falsche Seite blickt. Und es gibt ja, man muss sich ja fragen, warum sind wir immer noch nicht so weit, dass wir Kinder ausbilden, ja, im Gesundheit, warum zeigt man Kindern nicht eine Raucherlunge? Ja, wunderbares Ding, wenn sie das mal sehen und so. Anschauungsobjekte, erklär ihnen, dass wenn sie nun 13 werden, dann wird wahrscheinlich massiver Druck kommen auf sie, dass sie auch rauchen. Man wird nicht jeden retten, aber wenn wir nur 10% retten, dann haben wir wirklich was getan. Also insofern, diese Aufmerksamkeit, die ausschließliche Aufmerksamkeit auf die genetische Sache, nun jetzt wieder verhindert, dass wir etwas gebildetere Gesellschaft bekommen, finde ich das sehr bedauerlich. Das bedeutet ja nicht, dass man diese Forschung nicht machen sollte, aber wir neigen immer, Forschung zu machen, die interessanterweise auch etwas abwirft für diejenigen Firmen, die das betreiben. Und mit Bildung kann man nicht viel Geld verdienen. Und das dauert länger. Und man muss jenseits einer Legislaturperiode denken. Und hier denke ich schon, dass wir sind ein Land, das klassischerweise mal der Dichter und Denker war, aber wir verlieren beides. Wer macht noch Gedichte, wer denkt hier noch?
Ich denke, dass da die Genetik eigentlich direkt mitspielen kann, und zwar die Befunde aus der Genetik bezüglich Rauchen zeigen, dass genau in der Jugend eingegriffen werden muss, weil nämlich sonst es ist ja so, in einer offenen Gesellschaft wird die Genetik sich weiter entfalten, und jemand, der eine Anlage zum Rauchen oder zur Sucht hat, wird, wenn er gerade in der frühen Jugend nicht durch elterliche Fürsorge gedrosselt wird, seiner Genetik nachzugeben, wird später zu spät. Das kann wunderbar gezeigt werden. Also gerade die Genetik zeigt, man muss zu bestimmten vulnerablen Phasen umweltbedingte Schutzmaßnahmen ergreifen, weil sonst sich die Genetik ihren Weg bricht und dann kann man nichts mehr machen.
Bin ich ganz mit Ihnen so eins. Und das gilt natürlich auch für die Fettleibigkeit.
Sich noch einschalten.
Also wenn man mit Hamburgers aufwächst, dann möchte man die immer weiter haben in seinem Leben.
Also ich möchte da doch einen deutlichen Kontrapunkt setzen. Sie können doch nicht ernsthaft eine Ursache-Wirkungsbeziehung in der Weise herstellen, dass Sie sagen, weil das BMBF beispielsweise die Krebsforschung fördert oder Genomforschung fördert, deshalb wird in unserer Gesellschaft zu wenig in die Bildung investiert. Das ist doch hanebüchen, einen solchen Beziehungszusammenhang herzustellen.
Das BMBF,
Sie haben ja recht, dass wir auch in die Bildung mehr investieren müssen. Ja, das ist klar. Aber ob das nun gerade aus der Krebsforschung das Geld herausgenommen wird oder aus der Kriegswaffenentwicklung oder aus anderen Bereichen, das ist eine gesellschaftliche Entscheidung, die muss getroffen werden. Aber man kann jetzt hier nicht die Humangenomforschung oder die Krebsforschung ausspielen gegen die anderen wichtigen Bereiche.
Also das ist nicht meine Absicht, haben Sie mich falsch verstanden, sondern ich plädiere dafür, dass irgendjemand in diesem Land etwas Geld für kompetente junge Menschen bereitstellen sollte. Das ist mein Plädoyer. Ich kann Ihnen genau vorrechnen, wie viel Geld ausgegeben wird. Und es ist schwierig, jemanden zu finden. Das ist das Interessante.
Das ist ja richtig. Nur heute haben wir nicht das Thema Bildungspolitik hier zu diskutieren, sondern Genomforschung.
Nein, das ist ein Bildungsproblem, Genomforschung. Und genau diese Dinge, schauen Sie, wenn Sie verstehen, man muss ja verstehen, was ein Test bedeutet, das ist ein Bildungsproblem. Man braucht die Humangenetik und man muss die Kompetenz der Menschen haben. Allein die Humangenetik oder Menschen allein, das bringt nichts. Und für Sie als einen Juristen ist es auch wichtig zu verstehen, dass alles das, über das Sie sprechen, nämlich wer nun wissen darf und wer nicht wissen soll, ob er das möchte, voraussetzt, dass die Leute überhaupt verstehen, was sie wissen sollen.
Da sind wir ja völlig einer Meinung.
Das kommt aber nicht vor.
Jetzt möchte ich trotzdem noch mal fragen, haben wir die arme Genomforschung hier so ein bisschen runtergeredet, was ich sehr schade finde, weil es gibt eine Menge wirklich brillante Erkenntnisse auf diesem Gebiet, die eben gerade für das Verständnis von Krankheiten ganz entscheidend sind. Aber als die Genomforschung angetreten ist, Human Genome Project, Bill Clinton hat mehr oder weniger gesagt, dass jetzt, wo dieses Wissen da ist, das wird die Gesundheit von uns allen beeinflussen. Da ist bisher noch nicht ganz so viel passiert. Ist es denn so, dass wir da nur noch ein bisschen länger warten müssen, bis diese genetische Revolution, diese genomische Revolution auch uns erreicht, unsere Arztpraxis erreicht?
Jetzt muss ich zuerst mal sagen, bin ich perplex, dass die Genomforschung runtergeredet worden ist. Hat es jemand so empfunden hier? Also ich nicht. Kennst du gar nicht. Also ich finde, es ist eine Revolution. Wie häufig sind Menschen natürlich ungeduldig und vielfach verspricht man auch mehr, um Geld zu bekommen, sonst bekommt man es gar nicht und dann sind die Leute etwas enttäuscht darüber. Aber ich denke, das ist eine Revolution und es wird das ganze Gebiet wirklich so voranbringt, auch die Somatik zusammen mit den psychischen Erkrankungen. Wir sehen langsam immer mehr auf genetischer Ebene, wie Krankheiten zusammenhängen. Bisher denken wir ja, das ist die Erkrankung des Darms, die Erkrankung des Gehirns und wie die zusammenhängen auf der Basis, kausal. Das wird immer mehr erforscht durch diese großen Ansätze. Und wie immer im Leben ist es eben so, je mehr man erfährt, desto mehr Fragen tun sich auch auf. Das heißt nicht, dass man nichts gelernt hat, aber es wird alles noch komplexer. Und es gibt, glaube ich, nichts Komplexeres, wie der Mensch mit seinem Gehirn und mit den Umwelteinflüssen und seinen Befindlichkeiten und Krankheiten. Also selbst wenn es einem Menschen gut geht körperlich, ist er immer noch nicht glücklich. Also der Mensch ist sehr komplex und dazu trägt eben auch sein Gehirn bei. Und die Genetik hilft, Krankheiten und diese Komplexität besser einschätzen zu können und auch den Menschen wirklich Hilfe zu bringen. Verzeihen Sie, wenn ich das nur mal sage, in der Psychiatrie wurden die Krankheiten sind seit 2000 Jahren bekannt. Es gab bisher noch keinen einzigen kausalen Ansatz. Und jetzt haben wir zum ersten Mal Gene gefunden, wo wir erklären können, warum im Gehirn bestimmte Nervenfasern nicht richtig wachsen. Und das wird in den nächsten Jahren wirklich zu einer Revolution auch neuer Medikamente führen. Und in anderen Gebieten mit Krebsbehandlung, da ist es wie früher war das ein Todesurteil. Innerhalb einer Lebensspanne haben wir erlebt, dass es nicht mehr so sein muss. Natürlich sind wir ungeduldig, weil wir nur eine Lebensspanne haben, aber wir forschen nicht nur für uns, sondern auch für die folgenden Generationen. Und da ist natürlich das Wissen um unsere Konstitution und unsere genetische Veranlagung unglaublich wichtig. Und ich bin seit jetzt 20, 30 Jahren dabei und diese Revolution, die ich da erlebt habe von kleinen Genen, wo eine Variante durchgeführt wird und jetzt können wir das ganze Genom durchsequenzieren, ich finde diese Geschwindigkeit umwerfend. Ich hätte das niemals gedacht und deshalb bin ich da sehr, sehr hoffnungsfroh. Das kann ich auch sagen, falls die Genetik runtergeredet wurde.
Ja, weil eben viele der Effekte für den Einzelnen doch klein sind. Aber jetzt möchte ich Sie einladen, Fragen zu stellen. Vielleicht, ja, ich sehe schon mehrere Wortmeldungen. Sie waren der Erste. Da kommt ein Mikrofon von hinten auf Sie zu.
Dankeschön. Es wurde jetzt zum Thema individualisiert, persönliche Medizin, gesagt, dass man natürlich nicht die einzelnen Personen nehmen kann, aber Gruppen bilden kann. Und nun haben wir ja unabhängig von der Genetik eine Gruppe in unserem Lande, die sich mindestens 10 Jahre nach jüngstem Bericht sogar noch größer voneinander unterscheidet, nämlich jene Gruppe, die sich all diese medizinischen Leistungen leisten kann und jene nicht. Ja, ich spreche von den Armen und den Reichen. Und interessanterweise hat unser Herr Moderator ja auch nicht von Patienten gesprochen, sondern von Verbrauchern. Ja, das Wort ist ja vielfältig und leider auch in der Medizin. Wir sprechen ja auch von Gesundheitswirtschaft. Ja. Vielleicht können Sie dazu sagen, wie wird dieses Problem gelöst? Denn da wären ja jetzt schon zwei Gruppen, die also wirklich individuell auf die einzelnen Gruppen bezogen unterschiedlich behandelt werden müssten.
Ja, das ist in der Tat ein großes Problem der personalisierten oder individualisierten Medizin, wenn man Medikamente für immer kleinere Patientengruppen zuschneiden muss, entwickeln muss, dann kostet das natürlich Geld. Wenn man die Gesamtbevölkerung mit einem Medikament versorgen kann, dann ist das weniger aufwendig, beziehungsweise also es kostet vielleicht genauso viel, aber man muss nicht so viele Studien an unterschiedlichen Patientengruppen machen. Auf der anderen Seite sagt die pharmazeutische Industrie auch, dass es auch für die Gesamtgesellschaft unter Umständen preiswerter wird, wenn nämlich nicht die vielen Nebenwirkungen bei denjenigen auftreten, die für dieses Medikament gar nicht geeignet sind. Also wahrscheinlich ist das eine Frage, die man letztlich nie ganz klären wird, ob es überhaupt sich rechnet oder nicht. Das wird auch sehr krankheitsspezifisch unterschiedlich sein.
Aber ich glaube, der Herr hat eher darauf abgezielt, dass es ja soziale Unterschiede gibt, die in Deutschland Unterschiede in Lebenserwartung mit sich bringen. In Berlin kann man sehen, in manchen Bezirken ist die Lebenserwartung höher, wo in Zehlendorf und in anderen in Hellersdorf ist sie tatsächlich niedriger. Das kann man in Berlin sehen. Und also ich glaube, um diesen Aspekt ging es ihm.
Ich habe viele Jahre in den USA gelebt und dort auch gelehrt. Und ich kann nur sagen, ich bin froh, hier zu sein und das deutsche Gesundheitssystem zu haben. Deutschland ist auch eines der ganz wenigen Länder, wo eben diese Korrelation zwischen sozusagen dem Einkommen, ja, oder dem, was die Leute besitzen, und dem Gesundheitszustand, also sagen wir der Lebenserwartung, eben kaum da ist. Sondern bei uns ist es noch mit am ausgeglichensten im Vergleich zum Beispiel den USA. Und das ist sicher etwas, was ich sehr schätze. Insofern, Ihre Bedenken sind natürlich da, aber wir leben noch in einer Welt, die vielleicht hier noch, wir sind noch mit am besten dran.
Es war da hinten eine Wortmeldung.
Ich meine, dass das Thema, da Sie es zu gut gemeint haben vorne, mir zu tief gegangen sind und etwas Wesentliches vergessen haben, was ich bedauern würde, wenn es nicht erwähnt werden würde. Ein Beispiel voran, der Patient heute kann nicht unterscheiden, ob er jetzt deswegen eine Untersuchung vornehmen soll, an einem Gerät, welcher Art auch immer, weil eine Notwendigkeit besteht oder, wie es in den mehrfach der Fälle auffällt, es sich nur darum handelt, dass der Arzt seine Geräte amortisieren muss. Brutal wahr. Und wo will ich hin? Wir hier in Berlin stellen was anderes fest. Unterschiedliche Abrechnungssysteme, durch die der Patient durch will, wenn wir von Individualmedizin sprechen. Verrechtete Strukturen, wo die Ärzte sich versuchen, eben aus Haftungsgründen vor dem Patienten zu schützen, die jemand, der gebildet ist, relativ schnell durchschaut, wenn er in direkten Kommunikationen kommt und feststellt, welche nicht den Kern treffenden Antworten er von den Ärzten erhält. Und natürlich das unterschiedliche fachliche Niveau, wo man manchmal schon mit zwei Fragen den Arzt an die Wand nageln kann, auf was für ein Niveau er eigentlich seine Praxis führt. Übrigens auch Klinik in der Klinik arbeitet, die will ich nicht ausschließen, weil die sich mitunter als was Besonderes sehen. Wo will ich also hin? Von 1000 Patienten würde ich mal sagen, 1 bis 3 schaffen es. Also wir reden von Promillezahlen, 0,01 bis 0,03%, die Tortur durchschauen, danach immer noch halbwegs souverän bleiben. Der Rest hat sich demütig in dieses Gesundheitssystem fallen lassen und lässt mit sich machen. So sind die Fakten. Fazit, worum geht es mir? Mir geht es um diejenigen zu retten, die Minderheit darstellen, die dieses Gesundheitssystem durchschauen, und das werden immer mehr, und denen helfen, ihr Rückgrat weiterhin aufrechtzuerhalten und ihnen zu helfen, in dem einsamen Status, in dem sie leben, etwas noch ein bisschen an, Unterstützung zu geben, damit sie dabei diesen Standpunkt nicht über kurz oder lang doch wieder aufgeben und verlieren und sich in das Gesundheitssystem aufgefressen werden. Weil dieses Gesundheitssystem frisst Patienten auf. Ja.
Also, dass das Gesundheitssystem verbesserungswürdig ist, ist sicher richtig. Aber die Frage ist, möchte jemand auf dem Panel hier was dazu sagen? Oder
ganz zwei Dinge. Erstens gibt es ja zum Glück immer mehr Informationen im Internet, die zum Teil verwirren, das ist die Gefahr, die zum Teil aber auch wirklich gute Informationen geben, sodass die Patienten auch zunehmend, das hört man von den Ärzten, auch zunehmend an die Ärzte mit den von Ihnen genannten kritischen Fragen herantreten und damit selbstbewusst ihre Rechte wahrnehmen. Also Internet als Informationsmöglichkeit. Zweitens, zum Glück wissen auch immer mehr Patienten, dass sie auch eine Zweitmeinung in wichtigen Dingen einholen können, also sich von einem anderen Arzt beraten lassen können und dann hoffentlich nicht an den gleichen Scharlatan, den sie offenbar vor Augen haben, geraten, sondern eine fachkundige Meinung hören. Ich wüsste aber als Jurist nicht, wie man das per se in unserem Gesundheitssystem ändern könnte. Wer letztlich die Verantwortung trägt, das sind die Ärztekammern, die nämlich die schwarzen Schafe in ihrem Kammerbezirk identifizieren müssten, viel stärker als das bisher der Fall ist. Das sind die Verantwortlichen, wenn sehr viel systematisch schiefläuft.
Also es gibt sicher schwarze Schafe, wie in jedem Beruf, aber es gibt auch strukturelle Probleme, die man dem Arzt nicht vorhalten kann. Zum Beispiel, solange Ärzte bezahlt werden für Einzelleistungen, ist jeder Arzt in einem ständigen Konflikt. Nämlich, das ist etwas, was eigentlich der Patient nicht braucht, aber wenn ich dem Patienten nicht dazu rate, dann verliere ich, sagen wir, 100 Euro. Das ist etwas, was nicht sein sollte. Das ist unser System. Man könnte Ärzte auch mit einem guten Gehalt bezahlen, sodass sie eben nicht in dieser Situation sind. Das passiert zum Beispiel in der Mayo-Klinik in den USA. Da haben plötzlich die Ärzte Zeit für die Patienten, denn man muss nicht ständig alles Mögliche tun, was man nur abrechnen kann.
Herr Taubitz.
Aber Und im Krankenhausbereich haben wir heute die sogenannten DRGs, also da gibt es eine Pauschalierung für die jeweilige Krankheit des Patienten. Und da wird auch gejammert und wird gesagt, naja, dann werden die Patienten zu früh entlassen, damit das Krankenhaus eben verdient. Sie kriegen eine Pauschale für die entsprechende Krankheit. Also da lauern auch Gefahren. Also ich glaube, das Patentrezept, wie man den Patienten das zukommen lässt, was sie benötigen, aber auch nur das, was sie benötigen, das Patentrezept gibt es leider nicht.
Ich glaube, das können wir heute Abend auf dieser Diskussion nicht mehr klären. Aber hier war noch eine Frage, diese Dame in Blau. Da kommt wieder...
Ich bitte gleich um Verständnis und nicht großes Gelächter. Ich hätte gerne von Ihnen gewusst, den Unterschied zwischen DNA-Analyse und Genomanalyse. Ist das das Gleiche oder ist das was anderes? Und zum Zweiten ganz kurze Frage, wenn ich heute zum Arzt gehe, zu meinem Hausarzt und sage, ich möchte eine DNA-Analyse oder eine Genomanalyse, kann der sagen, jawohl, machen wir. Oder gibt es da noch entsprechende Hindernisse?
Also DNA, das heißt Desoxyribonukleinsäure, Acid, amerikanisch, und das ist der Grundbaustein für das gesamte Genom. Und das Genom besteht aus vielen Genen und zwischendrin sind die eben Proteine bilden und zwischendrin ist sogenannte Füllsubstanz, die aber auch ihre Funktion hat. Und wenn Sie jetzt zum Arzt gehen und sagen, ich hätte eine Genomanalyse, würde er fragen, warum? Warum? Und dann müssten Sie sagen, weshalb, gibt es einen Grund? Gibt es ein bestimmtes Gen vielleicht oder eine Krankheit in Ihrer Familie, und da weiß man, da gibt es in einem bestimmten Gen eine Variante, die mutiert ist und die möchte man nachschauen, aber warum? Haben Sie irgendwelche Beschwerden oder ist es irgendetwas, was Sie befürchten aus der Familie heraus? Wenn Sie sagen, nee, ich möchte das nur machen, ich glaube, dann sagt der Arzt, dafür bin ich nicht da. Also wozu sollten Sie so eine Untersuchung machen?
Also im Moment gibt es Firmen, die das anbieten. Da muss man nicht unerheblich dafür bezahlen. Die sitzen zum großen Teil in den USA. Und die Frage ist, wie viel Informationsgewinn kann man daraus wirklich für sich ziehen? Und der andere Punkt ist, im Rahmen von großen Studien wird das auch viel gemacht. Nur da bekommen Sie dann am Ende nicht detailliert dargelegt, was die Forscher bei Ihnen gefunden haben, sondern Sie verschwinden dann in den anonymen Datenstrukturen, aus denen Sie dann hoffentlich wertvolle Erkenntnisse ziehen.
Und zu den Hürden, Sie haben nach den Hürden gefragt, die sich errichten, ob Sie das bei jedem machen lassen dürfen. Der Arzt muss entsprechend ausgebildet sein. Die Frage, ob er genügend ausgebildet ist, das haben wir lange diskutiert, aber es darf nicht jeder Hausarzt machen, sondern es darf nur ein entsprechend fachlich ausgebildeter Arzt machen.
Arzt für Humangenetik. Ja. Gibt es hier an der Seite, ist noch eine Frage. Und das wird dann auch die letzte Frage sein für heute Abend.
Und vielleicht doch noch einen Satz, nicht so kompliziert, wie Frau Rietschel das gesagt hat. Für uns Juristen ist DNA-Analyse und Genomanalyse in solchen Diskussionen hier dasselbe.
Sie haben in Ihrem recht lebendigen Einführungsvortrag im Zusammenhang mit Genen von einem Buch des Lebens gesprochen. Und der Verlauf Ihrer Diskussion hat mich darin bestärkt, darauf zu entgegnen, in den Worten von Jens Reich, unser Genom, diese Doppelhelix, ist eine Datei, aber kein Buch des Lebens.
Ja, da würde ich Ihnen jederzeit zustimmen. Mhm. Das Buch des Lebens, das rutscht mir so raus. Mhm. Als ich noch nicht so viel darüber wusste, habe ich das gerne gesagt.
Haben Sie das gesagt?
Ich glaube, ich habe das gesagt. Ne?
Ja.
Egal. Mir hätte es auch passieren können.
Also wir nehmen das beide auf unsere Schultern und Sie haben recht, darüber kann man jetzt lange diskutieren und insbesondere, was sagt diese Datei über das zukünftige Leben, was sagt es über das vergangene Leben? Also es ist eine Metapher, die aber doch in bestimmter Hinsicht relativ aussagekräftig ist, weil wir sehr viel über uns, über unser eigenes Ich erfahren. Und ich würde diese Metapher auch in bestimmten Zusammenhängen durchaus weiterverwenden, trotz Ihrer Kritik.
Es fehlt uns nur so ein bisschen der Stein von Rosetta, um dieses Buch lesen zu können, wenn man bei der Buchmetapher bleiben will. Mhm, ja. Ja, dann möchte ich an dieser Stelle allen danken, dass Sie hier gewesen sind, insbesondere den Teilnehmern hier auf dem Podium, Ihnen, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Wir haben jetzt sehr viel über das Genom gehört. Es ist ganz sicher so, dass es für die wissenschaftliche Ebene ganz zentral ist, die Genomanalyse, dass das auch Ansatzpunkte liefern wird für neue Medikamente, neue Behandlungsformen. Das braucht dann wiederum deutlich mehr Zeit, als es braucht, um ein Genom heutzutage zu lesen. Was den individuellen Patienten betrifft, gibt es die Genomanalyse im Moment in Einzelfällen was her. Manchmal geht es um Verträglichkeit von Medikamenten, wo man Aussagen treffen kann. Bei bestimmten Krankheiten kann man nach einer Genomanalyse sagen, diese oder jene Therapie ist vielversprechender. Für den ganz allgemeinen Patienten gibt es im Moment noch keinen großen Erkenntnisgewinn. Die große Ausnahme sind natürlich die monogenetischen Erkrankungen, wo die einzelnen Gene, die bekannt sind, wirklich eine dramatische Durchschlagskraft hat. Und da gibt es dann eben auch diese Informationsprobleme, wo man sagt, wenn ich etwas über mein Genom erfahre, erfahre ich auch gleichzeitig etwas über das Genom meiner Eltern und vielleicht das Genom meiner Kinder. Da treten diese Probleme auf. In Zukunft wird diese Genomanalyse immer billiger werden. Vielleicht gibt es dann auch eine größere Nachfrage, dass Leute sagen, ich will das wissen. Vielleicht gibt es auch für Ärzte mehr Möglichkeiten, etwas daraus zu erfahren. Und dann kommt natürlich insbesondere der Punkt, den Herr Gigerenze mehrfach stark gemacht hat, ins Spiel. Man muss damit lernen, mit diesen Informationen umzugehen, weil es eben nicht mehr einfache Schwarz-Weiß-Informationen sind, sondern statistische Informationen, die man erstmal interpretieren lernen muss und wo man dann auch die nötige Gelassenheit gegenüber entwickeln muss, dass eben die Zeiten des Gens für, das mich zu irgendetwas verurteilt, lange vorbei sind, dass einem auch klar ist, das Gen ist die eine Sache, das habe ich, daran kann ich nichts ändern, an meinem Lebensstil kann ich was ändern und der kann maßgeblich beeinflussen, ob diese Information, die in dem Gen drin ist, auch tatsächlich zum Tragen kommt. Und um uns allen die Gelegenheit zu geben, unser Genom zu beeinflussen, dessen Arbeitsweise ist da drüben, glaube ich, freundlicherweise noch ein kleiner Imbiss vorbereitet, zu dem Sie jetzt alle herzlich eingeladen sind.